So, du hast nämlich gerade eine premature opening hingelegt, ne? Darum musste ich die jetzt machen.
Max, wir müssen reden. Du hast mein ganzes Intro, das ganze Intro
Das
zerstört.
Intro ist dafür.
Also,
Was waren das eben gerade? Also wir müssen jetzt mal kurz vorsagen, wir hatten eben gerade, wir hatten ein kleines Kommunikationsproblem, dann hat Michi irgendwas aufgemacht, was nach Shampoos klang.
ja, Shampoo ist nicht, ist so ein Prosecco.
Ah.
Also ich habe ja meine Internierungsregel hier ist, dass ich
Kein Bier vor
kein
vier.
Bier trinke. Nee,
Ach,
dass ich kein Bier
kein
trinke.
Bier,
Ich
okay.
trinke gar kein Bier während der gesamten Corona-Zeit, habe ich mir vorgenommen,
Okay.
weil es passt einfach nicht
Findest
dazu.
du?
Ich finde irgendwie, ja, also Bier ist für mich irgendwie so eine lässige, frische, ich weiß auch nicht, also es ist so ein Freiheitsding irgendwie und das habe ich gerade nicht und das passt irgendwie nicht. Also ich finde, Bier passt gerade nicht zu der Stimmung. Und jetzt habe ich eigentlich die letzten Male, auch beim WMR, habe ich ja immer Rotwein getrunken.
Ja.
Und überhaupt insgesamt bin ich jetzt zu so einem Rotwein-Weiner geworden und trinke viel Rotwein. Und jetzt habe ich aber mal gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Prosecco auf, weil irgendwie, ich mag Prosecco.
Okay.
Ich stehe da jetzt einfach mal zu.
Ich habe mir irgendwie so ein bisschen den Rotwein abgewöhnt.
Stößchen,
Stößchen.
Max,
Cheers.
Stößchen.
Cheers.
Tschüsschen.
Ah.
Ja.
Ich habe so ein bisschen Rotwein
Ja.
abgewöhnt, weil ich glaube, ich reagiere darauf so ein bisschen empfindlich. Und die Histamine oder was auch immer das ist,
Ah.
habe ich schnell mal Ohrensausen von.
Ui. Stimmt, das ist ziemlich viel in Rotwein drin, ne?
Ja, und das ist, ich
Ja.
glaube, ich habe auch noch ich glaube, ich habe auch noch so Heuschnupfen, so ein bisschen. Und wenn man dann so einen Heuschnupfentag hatte und dann noch einen Rotwein hinterher trinkt, das geht ganz schnell ganz unangenehm. Also, es ist nicht super, also ist jetzt nicht, aber es ist einfach so halt Ohrenrauschen, bla, 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 und darum. Ja, langsam kommt man in dieses Alter, ne? Risikogruppe. Sind wir nicht alle?
Ja. Ich war irgendwie ist Prosecco natürlich auch unangemessen, muss man sagen, weil das natürlich auch so ein eher so zelebratives Feierding
Meinst
ist
du
irgendwie.
eher so Depressionsalkohol?
Ja, genau, Rotwein ist doch viel besserer Depressionsalkohol, ne?
Absinth.
Also es Absinth. Oh Gott, nee, das ist also so harte
Wodka.
Sachen will ich jetzt die trinke ich gar nicht eher, so das ist
Okay.
mir also das ist Also das kann ich mir auch gar nicht so richtig gut vorstellen, ehrlich gesagt, mir so ein hartes Zeug reinzuballern, so. Naja.
Ich gucke hier gerade nebenbei die neuen Apple-Bildschirmschoner. Auf dem Apple TV hat man ja so, da gibt es Bildschirmschoner und ohne Scheiß, allein für die Bildschirmschoner lohnt sich die Anschaffung eines Apple TVs. Das sind quasi so lebendige Bilder. Und am Anfang waren das immer so Luftaufnahmen von irgendwelchen Städten und jetzt sind es so Unterwasseraufnahmen und die sind echt teilweise der totale Hammer. Und jetzt fahren wir hier gerade durch so ein, wie heißt das? Wie heißen diese Wälder, diese Unterwasserwälder?
Mangroven.
Mangrovenwälder, genau, das ist, ach, Tangwald. Tangwald vor der Küste Kaliforniens. Dieses Kalifornien, da sollte ich mal hinfahren, das klingt nett.
Ja. Ich hatte mal einen Kumpel, der da gewohnt hat.
Ja,
Interessant.
bestimmt ein Idiot.
Ja. Ach, das, was ist so? Wir sind alle nicht perfekt, aber der hat für Facebook gearbeitet.
Ach, ja. Oh Mann. Ich muss ja sagen, so die letzten Tage waren für mich jetzt so dieses, die Nachrichtenlage, so dieses, sind jetzt eigentlich alle wahnsinnig geworden? Ist das jetzt die Realität? Ist das jetzt okay? Wir tun so, als ob man den Herrgott durch irgendwelche Gesten beruhigen könnte, den Corona-Gott, und dass es schon alles nicht so schlimm wird, wenn wir einfach nur so tun, als würden wir Abstand halten oder sowas. Das ist so.
Also ich sitze hier ohne Hose mit einem Glas Sekt vor meinem Schreibtisch und finde mich total normal.
Heute war so der Zeitpunkt, wir waren heute mal wieder draußen an so einem kleinen See und es war nicht super voll, es ging eigentlich, aber heute war so der Punkt erreicht, wo einige Leute nicht mal mehr, also selbst vor Corona-Zeiten wäre das schon unhöflich gewesen, so überhaupt nicht dem anderen auszuweichen. Also Leute, die einfach quasi durch dich durchgehen wollen. Und wenn du ihn nicht aus dem Weg springst, die das dann komplett ignorieren. Ich glaube, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, wo wir in ein paar Tagen oder sowas werden Leute wahrscheinlich. Also ich hab von Leuten schon gehört, dass sie schon angemacht worden sind, wie sie denn auf die Idee kommen, eine Maske zu tragen im Geschäft.
Da gibt es ja richtig aggressive Leute mittlerweile, ja. Ne? Das macht ja für Leute echt richtig, richtig aggressiv. Und ich meine, diese Hygieneleute-Demos, die sind ja auch so aggressive Anti-Masken-Menschen. Also, es ist schon, echt, ich meine, mal interessant, aber auch ein bisschen beängstigend, wie so die Stimmung so
ja.
bei manchen, ne? Ich meine, wir haben ja alle irgendwie keine einfache Zeit.
Ja.
Und da, ja, ich sag mal so, wenn man eh schon, sag ich mal, ein bisschen labiler gebaut ist, dann ist das natürlich auch die ideale Gelegenheit, um auf die andere Seite zu springen.
Mhm.
Und ja, also
ich
es ist schon
das.
Ein bisschen beängstigend.
Ja, ich frage mich auch ein bisschen so, was führt eigentlich dazu? Also ich kenne in meiner Facebook-Timeline zwei Leute, die gerade so ein bisschen, bei der einen Person ist das jetzt so ein bisschen so, naja, die hat schon ein bisschen so immer dazu geneigt. Und ich glaube, bei der ist es auch, das ist ein bisschen mehr Conspiracy Theorist Curious. Also die ist, ich glaube, die nimmt das, die kann man auch relativ leicht zurückholen. Bei dem anderen Typen, das ist nicht so diese ganz harte Verschwörungstheorie, sondern es ist so dieses, naja, lass uns doch machen wie in Schweden. So dieses, und dann aber auch schon mit diesem, naja, hier, die Medien in Deutschland berichten ja nicht darüber, was in Schweden ist, weil so dieses, hey, über dieses andere europäische Land, was minimal andere Sachen macht als wir, darüber wird ja nicht berichtet, weil dann könnte ja rauskommen, wie geil da alles ist und wie perfekt bei denen alles läuft. Und weil wenn man das mal, dann würde man, also ich weiß gar nicht, was da die.
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen,
ja.
Ich bin ein bisschen überrascht von Schweden. Ne? Also als ich das erste Mal über deren Policy gelesen habe, das ist schon sehr lange her, irgendwie bestimmt einen Monat, zwei oder so, habe ich gedacht, au, okay, das wird schlimm.
Ja.
Und ich sag mal so, man kann an den Zahlen sehen, dass es auf jeden Fall schlechter läuft als in Deutschland.
Ja.
Aber es läuft halt nicht Italien oder England schlecht, sondern irgendwo in der Mitte zwischen England und Deutschland, so hat man das Gefühl.
Ja.
Also und so, was man so hört, ist halt auch so, dass sie zwar schon zu kämpfen haben, aber jetzt nicht irgendwie einen Notstand in den Krankenhäusern haben, sondern dass so einigermaßen okay ausgelastet ist. Und ja, also sie haben halt natürlich, also man kann, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, dass sie untertestet sind, also massiv untertestet sind, weil ihre Totenanzahl halt sehr, sehr viel höher ist im Vergleich zu ihren, also sie haben ungefähr die gleiche Anzahl von Infizierten wie Irland, ja, und ungefähr auch, glaube ich, so ähnliche Bevölkerung. Aber Irland hat halt irgendwie, glaube ich, ein Drittel der Toten oder so, ne?
Genau.
Und das heißt mit anderen Worten, die sind massiv untertestet. Das war ja auch ein Problem bei Schweden, dass sie halt auch wenig testen. Und eigentlich ist das eigentlich so, was man gedacht hat, dass es direkt in die Katastrophe führt. Aber bisher ist es nicht in die Katastrophe geführt.
Naja.
So, und ja, also ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, was solche Sachen angeht. Also es gibt ein paar Sachen, die sind irgendwie relativ klar, ne? Irgendwie hier Trump, Bolsonaro, England und so, die alle irgendwie so einen auf dicke Hose gemacht haben und interessiert uns nicht und die jetzt halt so richtig die Schippe bekommen. Klar, das bestätigt irgendwie so die Befürchtung. Aber dann gibt es halt solche Fälle wie Schweden, dann gibt es halt solche Fälle wie Japan ist auch ein interessanter Fall, ne?
Ja, Japan ist.
Die haben,
ja, erzähl mal.
Die haben ja auch praktisch kaum Social Distancing Sachen eingeführt, haben auch massiv wenig getestet, also sehr, sehr wenig getestet. Die hatten dann einen kurzen Abtick, so wo es dann halt hochging mit den Zahlen, aber jetzt auch wieder runter. Also,
ja.
Also jetzt kommen sie wieder runter und jetzt hatten sie so ein paar paar Lockdown-Measures installiert und dann jetzt haben sie wieder aufgehoben, weil es jetzt wieder okay ist. So, ne? Also ich finde, dieses Virus Also wir sind noch nicht wirklich dahinter gekommen. Ne? Also manche, es gibt auf jeden Fall eine Menge Länder, die machen eine Menge richtig. Mhm. Und es gibt eine Menge Länder, die machen eine Menge falsch. Aber was genau jetzt richtig gemacht wird und was genau jetzt falsch gemacht ist, so richtig hundertprozentig wissen wir es nicht.
Also ich finde, es ist halt schwer, Schweden irgendwie als Positivbeispiel darzustellen, weil Schweden hat eigentlich...
Nö, das ist es nicht, also, ja klar.
Die haben unfassbar dünn besiedeltes Land und wahrscheinlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt oder zumindest Krankenhaussysteme. Und irgendjemand hat das mal so, Stockholm allein hat irgendwie knapp 1000 Tote bisher. Und das ist eine Stadt, die ist so groß wie Köln und Köln hat, glaube ich, bisher 7 Tote oder sowas. Also es sind wirklich...
Ja, es konzentriert sich natürlich auf die Städte.
Ja, ja, klar. Also aber in den Städten, also wenn wir pro 1 Million eine Million Einwohnerstädte 1000 Tote hätten, dann hätten wir hier auch ein ganz anderes Problem. Und ich...
Bei wie viel sind wir jetzt? So bei 7.000?
7.000 sind wir jetzt, ja.
Ja, wir müssen, glaube ich, auch mal jetzt in dieser Corona-Zeit müssen wir immer das Datum dazu sagen. Das ist jetzt der 10. Mai.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Tote es heute sind. Ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Aber das finde ich, das finde ich so dieses, also es fällt mir jetzt schwer da irgendwie, und wenn man bedenkt auch, dass Schweden jetzt auch nicht wirklich, also die, also nach allem, was, da gab es ja am Anfang so dieses, ja, die sind ja total locker, die machen ja überhaupt nichts und so. Und dann haben die ja so diese PR-Offensive gestartet. Zum einen haben sie relativ offen eingestanden, oh shit, wir haben uns verkalkuliert. Und zum anderen haben sie ja auch so, nee. Also es ist ja gar nicht so, dass wir gar nichts machen, sondern die haben halt so ein bisschen das so, naja, wir setzen halt mehr auf Freiwilligkeit, aber Schweden glauben halt ihrer Regierung mehr und darum funktioniert Freiwilligkeit besser. Und dass so die ganzen Zahlen und sowas, die ganzen, dass die, wie viele Leute fahren öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort, dass die ähnlich stark weggebrochen sind wie, oder die Restaurants sind auch.
Die Mobility Graphs, die Google und Facebook rausgeben, zeigen relativ deutlich, dass in Schweden die allgemeine, sag ich mal, Umtriebigkeit nicht wesentlich weniger gefallen ist als zum Beispiel in Deutschland.
Genau. Ne?
Also es ist ein bisschen weniger, aber nicht viel weniger.
Ja. Und also die machen ein paar Sachen anders, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwas radikal anders machen. Und dafür finde ich das dann schon doch relativ relativ erschreckende Zahlen, was die so haben im Vergleich zu uns. Ich glaube auch, dass Deutschland nach wie vor Glück hatte, eher. An Kompetenz glaube ich jetzt nicht mehr. Also die ist jetzt endgültig ausgetrieben worden im ganzen System. Und das ist halt sowas, was mir gerade, also so dieses jetzt, was jetzt alles wieder geöffnet wird und was jetzt alles plötzlich wieder geht, das ist so, seid ihr alle irre? Und
ja, also ich will mal ganz kurz bei dieser Frage bleiben, was ist denn jetzt eigentlich das Wirksame so, ne? Weil ich habe das Gefühl, also Schweden ist jetzt nur ein Beispiel, man kann noch weitere nennen. Also ich finde zum Beispiel, Indien sieht auch viel besser aus, als ich mir das eigentlich so befürchtet hatte, sag ich mal. Ja. Also viele afrikanische Städte, Länder wirken auch weniger schlecht, als ich dachte. Also und man sieht ja eigentlich überall mittlerweile sozusagen zumindest ein Zurückgehen des Wachstums von Infektionszahlen, also fast in allen Ländern. Und das finde ich schon auch erstaunlich. Und ich frage mich da halt.
Also das Wachstum geht, also die Zahlen wachsen weiter, aber sie wachsen langsamer.
Genau, also das heißt, wir haben
teilweise
erreichen wir den Peak sozusagen. Und ich frage mich halt, also angesichts auch der Heterogenität der Maßnahmen, die so ergriffen würden in den verschiedenen Ländern und angesichts aber dessen, dass ja doch irgendwas so ein gemeinsamer Nenner irgendwie zu funktionieren scheint.
Ja.
Bin ich mittlerweile denke ich mittlerweile darüber nach, was das sein könnte. Ne? Also von den vielen Maßnahmen, was ist sozusagen der gemeinsame Nenner, der halt, sag ich mal, einen signifikanten Impact auf der ganzen Welt irgendwo sichtbar macht, der und meiner Ansicht nach ist es tatsächlich das Verbot von Großveranstaltungen und die Schließung von Kneipen und so Amüsiergeschichten.
Also was ich glaube, ganz hart öffentlicher Nahverkehr, den einzuschränken, dass das halt auch ganz massiv beiträgt.
Nee, das ist ja in den meisten Ländern überhaupt nicht geschehen.
Naja, aber es ist, also hier war der zumindest eine Zeit lang deutlich leerer. weil halt.
Ja, aber er fuhr, ne?
Ja, er fuhr, aber es ist halt, wenn du dir halt im öffentlichen Nahverkehr, wenn du halt nicht mehr dicht an dich stehst, sondern, also das ist in Japan jetzt nicht der Fall, um das gleich mal vorwegzunehmen, aber ich glaube, es gibt halt, ich bin ja großer Anhänger dieser 80-20-Theorie, so 80% der Sachen machen 20% der Arbeit und 20% der Sachen machen dann 80% der Arbeit, aber eben auch 20% der Sachen machen 80% der Wirkung. Und das sehe ich ganz genauso wie du. Sowas wie Großveranstaltungen, Restaurants und so weiter, ob da jetzt öffentlicher Nahverkehr.
Dieses Superspreading.
Genau, diese Superspreading-Events, ob da jetzt unbedingt öffentlicher Nahverkehr dazugehört oder nicht, das muss man jetzt gar nicht genau ausdiskutieren. Ich glaube, es gibt so diese low-hanging fruits, was man relativ leicht erreichen kann. Und alles darüber hinaus ist dann wirklich so, dass man um sehr wenig zu erreichen dann noch oder relativ wenig noch zu erreichen, schon sehr, sehr viel Aufwand treiben muss. Und ich glaube, dass sehr viele Länder diese 80% ganz gut hinbekommen haben. Also, oder diese 20%, die 80% der Sachen bringen. Und schon allein dadurch, dass halt die Leute einfach, größtenteils vorsichtiger geworden sind und halt relativ besonnen erstmal mit der Situation umgegangen sind. Aber das ist auch meine große Befürchtung, wenn das Vertrauen einmal weg ist, so nach dem Motto, naja, jetzt dürfen wir ja wieder, dass man sich dann diese kleine Maßnahme, die Leute gemacht haben, dann halt verschenkt und die dann einfach weg ist. Und das heißt nicht mal, dass die Leute unbedingt nur die ganze Zeit zu Hause hängen, das muss nicht mal so ein totaler Lockdown sein, glaube ich nicht. Also ich meine, in Deutschland gab es ja nie einen totalen Lockdown und die Zahlen sind trotzdem gesunken, aber ich habe halt die Befürchtung, dass diese Zeichen, die jetzt gesendet worden sind, so nach dem Motto, ist ja alles wieder normal, dass wir mit denen echte Probleme kriegen werden. Ist meine
Befürchtung. Bin mal gespannt. Also sie haben ja jetzt die letzten 2-3 Tage jetzt wieder sehr, sehr viel, also eine deutliche Erhöhung wieder der Zahlen gesehen. Also wir waren ja jetzt mehrere Tage lang unter 1000 neue Fälle pro Tag und jetzt sind es wieder über 1000 Fälle pro Tag.
Ja.
Und jetzt muss man gucken natürlich, wie der Trend ist und worauf man das rückkorrelieren kann. Es ist natürlich dann wiederum auch wieder einzelne Superspreading-Events, die jetzt auch konkret benennbar sind, ne? Wieder mit diesem Schlachthof.
Ja.
Und,
in Kreiz waren es also, irgendwelche Familien, also da in diesem Thüringer Landkreis waren es irgendwelche Familienpartys, die stattgefunden haben.
Ja, also es gibt, also das ist halt so, ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen so, so im Alltag ist das Ding, glaube ich, relativ, also man nennt das ja diese Secondary Attack Rate, ne?
Ja.
Wenn du, also wie viel, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Infizierter jemand anders ansteckt, ne? Das ist nochmal ein bisschen was anderes als er, sondern halt, das ist sozusagen auf die individuelle Ebene bezogen, nicht auf die statistische Gesamtmenge, so wie er, ne? So.
Hast du eigentlich Rekord gedrückt? Sondern, drück mal Rekord.
Was?
Drück mal Rekord.
Habe ich gedrückt.
Ja, gut, okay.
Habe ich, genau.
Gerade hat es geknackt in der Leitung, dass ich das und sonst dann noch ersetzen kann nachher.
Jedenfalls, diese Secondary Attack Rate scheint bei ganz, ganz vielen, sag ich mal, durchanalysierten Spreading Events in ganz, ganz vielen Fällen ganz, ganz gering zu sein. Ne?
Was, also, was ist die Secondary Attack Rate? Was heißt das?
Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Infizierter jemand anders ansteckt.
Ah, ne? Okay.
Also in konkreten Situationen.
Yeah.
Und also da sind ja ganz viele Beispiele von irgendwie Leuten, die in einem Zimmer schlafen über Wochen und trotzdem sich nicht anstecken und hast du nicht gesehen oder zusammenleben oder
innerhalb der Familie, ich finde die Zahlen nach wie vor so irre, dass innerhalb der Familie die Wahrscheinlichkeit, also sich zu infizieren, ist 10-15%.
Ja.
Irgendwie sowas in dem Dreh?
Also es gab so aufgeschlüsselte Zahlen hier in der Heinsberg-Studie, hatten sie jetzt so ein bisschen ausgeschlüsselt von verschiedenen Haushalten, die natürlich unterschiedlich groß sind. Und bei Zweierhaushalten ist es schon so, dass es so 50% ist.
Okay.
Und und je größer der Haushalt ist, desto geringer wird die Ansteckwahrscheinlichkeit pro Familienmitglied, klar, ne? Und jedenfalls, also auch bis beim vierten Kind dann irgendwo so bei, oder beim dritten Kind dann irgendwann so bei 15% oder sowas.
Okay, okay.
Jedenfalls Genau, es gibt auch unterschiedliche Studien, wie auch immer, aber auf jeden Fall, sowas meine ich, ne? Also diese Secondary Attack Rate ist eigentlich irgendwie relativ gering.
Wo man eigentlich denken sollte, dass alle infiziert sind innerhalb einer Familie, so viel Zeit wie die miteinander verbringen.
Genau. So. Das wäre eigentlich so das intuitiv, was man so denken
würde,
ne? Und dann hast du halt aber irgendwie so diese Superspreading-Events, keine Ahnung, diesen Chor mit 80 Leuten, wo dann 60 irgendwie sich infizieren, wo du jetzt einfach denkst, what? Ne? Oder halt Ischgl oder sowas wie Ischgl, ne? Irgendwie.
In Seoul, wo sie jetzt gerade wegen einer Person, die auf jeden Fall schon mal 72 positive Fälle haben, irgendwie 2000 Leuten hinterher tracen gerade und 2000 Bars geschlossen haben. Wegen einem Fall.
Ja. Und also das ist irgendwie alles noch so kontraintuitiv.
Total.
Ja, also ich bin so ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich hatte auch das Gefühl, als, sag ich mal, Ostern schon die Leute rausrannten und so, dass das irgendwie zu vermehrten Ansteckungen kommen würde. So, es passiert, ist nicht passiert,
yeah.
Im Gegenteil. Und jetzt, also ich
weiß, also was mir gerade so ein bisschen Angst macht, ist zum einen, ich habe mir vorhin nochmal die Bedingungen angeguckt, was muss ich eigentlich machen, um getestet zu werden? Und hier eine Nachbarin bei uns aus dem Haus, die waren beide krank und sehr schlimm krank und wissen bis heute nicht, ob es Corona war, weil er wollte sich dann testen lassen und ist dann da zu der Teststation gegangen und ist da irgendwie eine halbe Stunde vor Öffnung hingegangen und dann, als es aufgemacht worden sind, standen da insgesamt 8 Leute und 7 davon sind einfach wieder weggeschickt worden. So, nee, ihr geltet nicht. Und eine Bedingung ist nach wie vor, man muss im Kontakt gestanden haben zu einer einem bestätigten Kontakt, außer man fällt offiziell in die Risikogruppe rein, was auch immer das bedeutet. Das heißt also, wenn du dich jetzt im Baumarkt ansteckst, vom Fenster ist ja mal wieder gerade so ein schöner Autotanz. Wenn du dich im Baumarkt ansteckst und halt nicht weißt, bei wem und darüber nicht informiert wirst, dann wirst du, dann hast du keine Chance, dich testen zu lassen. Das heißt, du wirst niemals in der Statistik auftauchen oder erst deutlich später. Und das ist das, was ich mich gerade frage, so wenn du zum Beispiel, wenn jetzt Messen wieder erlaubt werden und in NRW sollen ab Ende des Monats Messen wieder erlaubt sein.
Gott, ja.
Wie soll dann, und du rennst auf einer Messe, okay, das werden dann vielleicht kleinere Messen sein, weiß der Teufel was, aber du rennst, also es wird einfach die Öffnung, die gerade stattgefunden haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie oftmals nicht so gut nachverfolgbar sind. Und das heißt also, auch wenn du dich infiziert hast, weißt du im Zweifelsfall, also weißt du nicht, wo du dich infiziert hast, hast darum keinen bestätigten Kontakt und kriegst einfach keinen Test und tauchst auch in keiner Statistik auf, wenn du gesund wirst. Und das heißt dann, dass bis das auffällt, was da passiert, dauert es noch länger. Und bis man bemerkt, dass diese ganzen Maßnahmen vielleicht alle nicht funktioniert haben, weil halt wieder alle blöd durch den Park gegangen, oder was heißt blöd, weil halt alle durch den Park gegangen sind, weil ihnen gesagt wurde, ist okay, und haben sich dann vielleicht doch angesteckt, kriegen die keine Tests. Und das macht mir gerade so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht auch irgendwie anfangen, dass wir die Zahl der, dass wir so das Gefühl haben, ja, wir haben jetzt eine grobe Idee, wie viele schon haben und wie viel die Unbekanntenrate. Ja, aber das kann sich ja auch jederzeit ändern. Wenn man anfängt, schlechter zu testen, dann kann ja auch die Zahl der unbekannten Fälle sich deutlich erhöhen.
Ich finde es auch so abgefahren, dass wir so viele ungenutzte Testkapazitäten haben, ne, auch gerade, weil,
krass.
Irgendwie, ich glaube, wir haben über 500.000 Tests, können wir pro Tag machen oder sowas. Und es werden irgendwie davon nur ein Drittel oder zwei Drittel oder sowas genutzt.
Krass, ja.
Und klar, das ist natürlich ein logistisches Problem irgendwo. Ich würde sagen, ein intelligenteres, also man es bräuchte ein intelligenteres Testing-Regime, ne? Also wo halt, also ich kann verstehen, dass man nicht einfach jedem dahergelaufenen Menschen
ohne Frage
das Ding da in den Rachen steckt, aber
Also ich habe einfach das Gefühl, wir sind gerade nicht in der Situation, dass wir uns guten Gewissens sagen können, ja, wir sind in der Lage, das sehr gut zu monitoren und können uns darum auch erlauben, ein gewisses Risiko einzugehen. Und mein Eindruck ist, es wird dieses Risiko eingegangen, ohne dass sich an der Grundsituation überhaupt irgendwas geändert hat. Und
also das ist die Frage, ich weiß es nicht so genau, aber ich meine, die haben ja jetzt schon seit einigen Wochen, bauen die ja jetzt wirklich die Tracing, die Tracing-Kapazitäten aus.
Ja.
In den Gesundheitsämtern, irgendwie Merkel hatte angekündigt, ich glaube so 20.000 Tracer wollen sie für ganz Deutschland sozusagen über die Republik verteilen. Das ist natürlich jetzt bestimmt noch nicht volle Ausbaustufe jetzt, aber das ist, ich meine, das Tracing ist halt wirklich auch ein anspruchsvoller Job.
Total.
Ne? Den kann nicht jeder machen und da brauchst du halt eine gewisse, ja zumindest einen guten Crashkurs, damit du das irgendwie gut hinkriegst, glaube ich. Und aber was ich sagen will ist, ich weiß es nicht. Also eventuell.
Aber dieses Tracing hilft dir nicht so wahnsinnig viel, wenn du vielleicht irgendwie ein paar Enden hast, wo dir einfach komplette Stränge durch die Lappen gehen. Was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ja, was wir über kurz oder lang kriegen werden.
Ja, das ist die Frage, weil wie gesagt, dieses Tracing passiert ja jetzt schon seit einiger Zeit in einem bestimmten Maße. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie gut und wie schlecht, ne? Also, andersrum gesprochen, ne? Also, ich glaube, so, was mittlerweile klar wird, ist, was so in so Regionen wie der Lombardei oder New York oder so passiert ist, wie sich herausstellt, ist, dass ja dieses Virus einfach schon lange, 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 bevor die überhaupt einen positiven Test hatte, schon in der Region war.
Ja.
Und sich dort schon gespreadet hat, ohne dass irgendjemand es gemerkt hat, ne? Und diese krassen Situationen, also wo dann plötzlich auf einmal irgendwie deine Krankenhäuser geflutet werden mit Covid-Kranken, die passieren eigentlich immer nur dann, wenn du wirklich gar keine Übersicht über über das Infektionsgeschehen hast, so, ne?
Es ist bisher so passiert. Wir wissen nicht, ob das auch weiterhin so sein wird.
Ja, genau. Also alles sehr spekulativ, ne? Also wie gesagt, wir wissen halt so wenig immer noch. Und aber das ist jedenfalls, das lässt sich jedenfalls für die Beispiele rekonstruieren, wo es passiert ist, lässt sich das so rekonstruieren, wo dann halt allein von den DNA-Strängen jetzt rauskommt, dass die halt schon seit teilweise Dezember oder November letzten Jahres schon irgendwie in den Gegenden sozusagen das Infektionsgeschehen schon war, ne?
Ja.
Das ist auch das Interessante. Also jetzt irgendwie in Frankreich hat man jetzt einen Strang gefunden, der tatsächlich rückrechenbar ist auf November.
Oh, krass.
Also das musst du mal reinziehen, ne? Also das heißt, noch bevor die chinesischen Behörden überhaupt verstanden haben, was da passiert ist, gab es schon Ansteckungen in Europa.
Okay.
Und ganz ehrlich, dann ist es halt auch kein Zufall, wenn du halt plötzlich sozusagen da halt dann schon sozusagen in einer Region halt ganz, ganz viele Grundinfizierten hast, von denen die vielleicht die meisten gar nicht merken, vielleicht noch nicht mal Symptome haben irgendwie etc. und so. Und dann auf einmal hast du so eine kritische Masse, ja, und dann erreicht es halt dann auch irgendwie eine Bevölkerung, die ältere Bevölkerung und so, und auf einmal kommt dann so der Tsunami so zugeballert, so, ja. Ich glaube, das ich sag mal so, es ist,
weiß man denn, wie viele da in der Lombardei, wie viele Leute es da hinter sich haben schon? Also wie viele da infiziert waren? Gibt es da Zahlen zu? Über New York hat man die jetzt ja gehört, das sind ja irgendwie so 20% der New Yorker, die es gehabt haben sollen und sowas. Würde mich ja mal interessieren, wie viele das da sind.
Gibt es bestimmt schon Untersuchungen, also ist mir jetzt nicht bekannt, aber die sind bestimmt auch so bei 20-30% oder so, kannst du dir vorstellen. Und jedenfalls, was ich mir da halt denke, ist, es ist völlig irre, ich glaube, das ist völlig unrealistisch zu glauben, dass man jeden Fall tracken kann und jeden Fall finden kann und so weiter und so fort. Dir werden Fälle durch die Lappen gehen und dir werden wahrscheinlich sogar die meisten Fälle durch die Lappen gehen. So oder so. Und da kannst du gar nichts gegen machen. Aber ich glaube, solange du, sag ich mal, nur eine grobe Ahnung vom Infektionsgeschehen hast durch so ein großes Testen, kann dir so ein richtiger Scheißesturm wie da in New York oder in Lombardei oder in England, das kann dir dann nicht mehr passieren. Also das wäre so meine Vermutung.
Also was ich so ein bisschen so, wo ich höre ja nach wie vor den Drosten brav jeden Tag und sowas und was ich ja irgendwann mal so ein bisschen...
Daran merkt man, dass du es nicht tust, weil er ist nämlich schon nicht mehr jeden Tag.
Ja, nee. Das stimmt, der ist schon länger nicht mehr jeden Tag. Ich höre brav zweimal die Woche den Drosten. Aber der hat irgendwann mal erzählt, und das erschien mir damals total plausibel, dass halt so, wenn es jetzt im Sommer harmloser wird, dass die Leute zwar infiziert werden, aber halt nicht mehr krank werden, weil halt irgendwie die Schleimhäute besser sind und weiß der Teufel was, Vitamin D und alles besser und mehr Sonne, dass du halt so dieses, dass es sich trotzdem weiter verbreitet innerhalb der Bevölkerung und dann irgendwann, wenn das im September oder im Oktober dann in die nächste Infektionswelle reingeht, dass es dann plötzlich überall hochpoppt. So, weil du es halt, aus den Augen verloren hast und weil du halt blind geworden bist für bestimmte Ereignisse. Und ich frage mich, ob unser gerade, also ich hoffe mal, da sitzen Leute dran, die mehr Ahnung davon haben als ich und die mir jetzt hoffentlich im Zweifelsfall schon total gut erklären können, wieso das denn alles, ich mir da keine Sorgen machen muss, aber mein Gefühl ist gerade, ich habe das Gefühl, wir machen uns blind oder wir sind an bestimmten Bereichen blind und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir glauben, es total im Griff zu haben, aber die Kontrolle schon lange verloren haben. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben ja jetzt diese Regelung hier mit den 50 pro 100.000 Einwohnern in den entsprechenden Landkreisen. Und
50 was?
50, also
genau, 50 Fälle
100.000
pro Tag, genau, ja.
Pro Woche.
Pro Woche?
Pro Woche. Das habe ich vorhin nochmal nachgelesen, weil 50 Fälle pro Tag, das wäre wirklich absurd viel. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass das durchaus was sein könnte, was funktionieren kann. Also ich finde so diesen Ansatz, dass unterschiedliche Regionen unterschiedlich vorgehen, den halte ich für prinzipiell nicht verkehrt. Ich finde, man muss nicht wenn es nicht unbedingt sein muss, dann sollte man, glaube ich, nicht ein komplettes Land im Lockdown haben. Ich finde unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Regionen finde ich gut. Zum einen, weil man dann auch schneller Wissen ansammeln kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber eben auch, weil es halt Regionen gibt, die einfach nicht betroffen sind oder nicht stark betroffen sind und wo halt die Maßnahmen eine totale Überreaktion sind. Aber in andere Regionen, wo es gerade schlimm ist, da müsste man halt vielleicht viel härter reagieren. Und
genau. Das halt, Mecklenburg-Vorpommern hat es, glaube ich, mehrere Tage keinen einzigen neuen Corona-Fall gehabt. Ne?
Ja, das heißt natürlich, ich halte es natürlich dennoch für dumm, dann gleich seine Hotels aufzumachen. Aber dass man dann sagt, naja, okay, wir würden gern ein bisschen höheres Risiko eingehen, kann ich nachvollziehen. So. Aber es führt halt auch dazu, dass man natürlich plötzlich große Incentives schafft, nicht vernünftig zu testen. Und ich finde ja dieses eine Kaff da in Thüringen, wo ja quasi die entsprechende Leiterin da von der Region, ich weiß nicht, wie die offizielle Jobbezeichnung ist, quasi gesagt hat, nee, also wir wollen auch, die anderen lockern doch auch alle, wieso sollen wir denn nicht auch lockern? Wir sollen Lockdown machen? Nee, machen wir nicht.
Ja, das ist dann, stimmt, das wird dann, glaube ich, ein richtig krasses Politikum,
ja.
Wenn bestimmte Städte und bestimmte Regionen halt aufmachen und andere müssen schließen. Ne? Und
genau.
Das wird natürlich dann zu, dann fühlen sich Leute natürlich extra ungerecht behandelt.
Genau, dann fühlen sich Leute, wieso soll ich jetzt darunter leiden, dass bloß weil da irgendwelche, eben in dem Fall, wie gesagt, wahrscheinlich zwei Familien feiern, offensichtlich zu doof fahren. Andererseits ist man jetzt plötzlich dann auch in der Situation, dass man in einem Landkreis, in dem es vielleicht von vornherein schon die Gründe können verschieden sein, aber ein möglicher Grund ist ja, sie waren von vornherein nicht so super konsequent mit den ganzen Corona-Präventionen und jetzt haben sie den Salat. Halte ich dann für durchaus wahrscheinlich, dass die dann auch weiterhin nicht sonderlich konsequent sein werden und dass das vielleicht auch eine Region ist, in der es die Leute dann nicht so sonderlich ernst nehmen. Und ich habe da neulich mit einem Kumpel drüber gesprochen, der meinte, naja, da kriegt man ja über kurz oder dann kriegt man ja sowieso die Karte dafür rein. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Typ in Ischgl, der Bürgermeister oder wer auch immer das vertuscht hat so ewig lange, dass der bei den nächsten Wahlen haushoch gewinnen wird und ein totaler Held ist, weil er hat sich halt für die Region eingesetzt.
Das ist so krass, du musst ja überlegen, also diese Ischgl-Bahn, ne?
Ja.
Die hat ja halb Europa angeschaut.
Genau.
Das ist ja da, ein signifikanter Anteil von allen europäischen Cases auf diese Ischgl-Bahn zurückzuführen. Das ist unfassbar eigentlich, wenn man das überlegt. Ja, wir sollten alle Österreich verklagen, würde ich sagen.
Ja, vielleicht auch diese eine Bar. Und das finde ich halt so, ich kann mich heute nicht in Rage reden. Ich sehe hier gerade diese Bildschirmschoner mit Hawaii jetzt gerade vor mir. Und das finde ich, also so dieses, ich finde es prinzipiell von der Idee her gut, das den einzelnen Regionen zu überlassen. Das Problem ist, ich traue den Leuten in den Regionen, den entsprechenden Lokalbürgermeistern und so weiter, nicht zu, da vernünftig verantwortungsvoll zu handeln. Ich bin erstaunt, dass das unsere Bundesregierung halbwegs auf die Reihe gekriegt hat. Bei den Ministerpräsidenten sieht man schon, dass es nicht mehr funktioniert eigentlich bei vielen oder zumindest einigen von ihnen. Und ich glaube, so auf ganz lokaler Ebene, da wird das einfach komplett in sich zusammenbrechen. Da wird es nicht komplett in sich zusammenbrechen. Natürlich wird es da auch viele, viele Regionen geben, wo das alles ganz gut funktioniert. Aber es wird halt auch viele Regionen geben, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und mit ich hoffe ja, dass ich falsch liege. Aber ich find's so gerade im Augenblick, wir rennen in so eine Situation rein, wo wir eigentlich nur noch auf ein Wunder hoffen können. Und wie der Fake Fauci gesagt hat bei Saturday Night Live, Wunder sollten niemals Plan A sein. Und das ist gerade das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass wir kriegen jetzt gerade erst die ersten Einschläge rein von der letzten Öffnung und ja, vielleicht geht er wieder runter, vielleicht war das nur mal ein kurzer Bump und dann ist wieder alles vorbei und dann ist wieder alles gut, aber vielleicht auch nicht. Und also
dieses Super-Spreading-Events sind jetzt nicht wirklich gut auf irgendwelche Maßnahmen zurückzuführen, ne, glaube ich, die wir jetzt haben jedenfalls, die jetzt zu dem
haben die so massiv dazu beigetragen, dass jetzt er wieder nach oben gegangen ist? Also ich meine, die
so wie ich das mitgekriegt habe schon.
Ja, sind die allein dafür verantwortlich? Weil das muss ja jetzt, also ich meine, wie viele Leute.
Also man muss natürlich sagen, so ein Super-Spreading-Event führt natürlich dazu, dass dort in der Region und dem sozialen Umfeld
Klar.
und so weiter und so fort dann auch massiv getestet wird, ne? Und die werden wahrscheinlich auch alle vielleicht völlig unentdeckt geblieben, weil die vielleicht auch so ohne Symptome
ja,
gewesen
okay,
wären oder so, keine
sein,
Ahnung.
Ja.
Ne, also, ja, so, also so ein Super-Spreading-Event ist halt einfach, das schlägt einfach rein.
Ja, ja.
Kann man sagen, ne? Und vor allem natürlich auch auf die Testing-Statistiken, die ja nicht das gleiche sind wie die infizierten Statistiken.
Ja, ja, klar.
Und also ist schwierig zu sagen, so, ja. Aber ich stimme dir zu, also ich sehe auch diese Öffnung sehr kritisch. Bin nur ein bisschen vorsichtiger geworden, weil wenn ich mich halt umgucke in die verschiedenen Länder, in die verschiedenen Maßnahmen, auch in die vergangenen Maßnahmen und wie sich es in Deutschland entwickelt hat, auch zum Beispiel diese Erkenntnis, dass tatsächlich das R schon sehr, sehr früh runtergegangen
ja, ja.
ist, ne? Also auch das führt dazu, dass ich denke, es ist jetzt nicht, mir scheint halt tatsächlich, dass man mit bestimmten Maßnahmen relativ schnell wieder eher unter Kontrolle kriegt, selbst wenn du jetzt recht hast oder wir jetzt recht haben und das jetzt ein Fehler ist, dass jetzt die Maßnahmen gelockert werden und die Zahl wieder ansteigt, so, halte ich es für plausibel, dass man jetzt zumindest halt eine Handvoll Hebel hat, eine Hand hat, wo man weiß, dass man damit relativ effektiv schnell wieder R drücken kann, wenn die Scheiße wieder losgeht.
Falls
man es rechtzeitig
bemerkt, das ist nämlich
und falls es politisch durchsetzbar ist, ist auch noch so eine Sache, ne?
Eben, also zum einen muss man es bemerken, zum zweiten ist die Büchse der Pandora irgendwann auf. Also wenn die Landesregierung von NRW ankündigt, zu Ende Mai können Messen wieder stattfinden und Leute planen aufgrund dessen ihre Messen. Für Anfang Juni, dann machst du es noch schwerer, dann plötzlich Anfang Juni wieder zu sagen, nee, sorry, alles vorbei. Und
ja, ich finde es auch zu unvorsichtig. Also ich finde, man sollte da auch tatsächlich so ein bisschen wissenschaftlich in dem Sinne vorgehen, dass man sozusagen immer nur eine Maßnahme at a time lockert, ja.
Man kann ja auch dass in unterschiedlichen halt Regionen unterschiedliche Maßnahmen lockern, um
genau,
schneller die gleiche Information zu gewinnen.
Das stimmt, ja. Aber dafür müsstest du die Bundesländer koordinieren. Das wird auch das ist mal schwierig.
Ja, also das ist, aber das hätte man ja vielleicht sogar noch mit der Bundesregierung. Und was für mich mir wirklich der Mund offen stehen geblieben ist, ist ein Freund, du kennst ihn auch, der arbeitet im öffentlichen Dienst Und der muss ab morgen wieder auf Arbeit erscheinen.
Hm.
Der muss ganz normal.
Aber das ist ja bei vielen so, ne? Also wie gesagt, es gibt ja eine Menge Leute, die die ganze Zeit durchgearbeitet haben.
Ja, ja, es
also
gibt eine Menge
nicht,
Leute.
Und auch nicht essential.
Es gibt eine ganze Menge Leute, die durchgearbeitet haben, aber es gibt jetzt offensichtlich die ersten Institutionen, die sagen, und bei denen ist es explizit mit der Ansage, ja, ja, wir wissen, dass ihr eigentlich von zu Hause genauso gut arbeiten könnt. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand denen vorgeworfen hätte, dass sie irgendwie schlechter arbeiten oder sowas oder dass sie nicht so produktiv sein oder was auch immer, sondern es ist einfach, man hat das Gefühl, dass es ja ungerecht wäre gegenüber den Leuten, die gezwungenermaßen vor Ort sind, weil sie halt wirklich da sein müssen. Gibt es halt in dem Bereich relativ viele. Und dass man darum auch denen, die von zu Hause arbeiten können, dass die jetzt halt auch wieder ins Büro müssen, weil wäre ja sonst ungerecht. Und das ist jetzt erstmal ab morgen. Und da werden also irgendwelche Leute, und das ist keine kleine Einrichtung, ein paar tausend Leute, die ab morgen zusätzlich in der Bahn sitzen werden, die den ganzen Tag in diesen Büros rumsitzen, die da die Flure auf und ab gehen, die mittags irgendwo hingehen müssen, wo sie sich infizieren können, etc. pp. Und es ist einfach so ein, naja, Corona ist doch vorbei, Einstellung, die dahinter steckt. Und wahrscheinlich auch die Angst davor, dass, oh Gott, wenn das jetzt noch länger geht, dann kommen die ja nie wieder ins Büro, dann wollen die ja immer nur, und zu Hause arbeitet ja eh keiner, bekanntermaßen. Und das ist sowas, wo mir dann, also ja, also ich find's nach wie vor beeindruckend, wie viele Firmen das dann doch schnell geschafft haben, alles runterzufahren. Aber ich fand's immer enttäuschend, dass das nicht mehr geworden sind oder dass ich das Gefühl habe, dass es über diesen ersten Ansturm hinaus einfach keiner war. Ich find's totale Katastrophe, dass die Bundesregierung oder dass der Staat da nicht mehr Incentives geschaffen hat oder auch Druck geschaffen hat, da mehr zu machen in dem Bereich. Also auf die Firmen ist ja wirklich, habe ich das Gefühl, null Druck aufgebaut worden, dass ihre Mitarbeiter, okay, es gibt ein Druckmittel, das halt, wenn du einen Fall dann hast, dann kann es passieren, dass dir das Gesundheitsamt deinen Laden komplett dicht macht gleich. Wobei, das ist dann auch nur, okay, dann müssen halt ab dem Zeitpunkt dann alle von zu Hause arbeiten. Also eigentlich hast du keine wirklichen Nachteile davon, wenn du jetzt einfach deine Mitarbeiter weiterhin jeden Tag zur Arbeit einbestellst. Das finde ich, und das jetzt so, und ohne Not, ohne Gründe, ohne außer, haben wir schon immer so gemacht, jetzt Leute wieder ins Büro einbestellt werden, obwohl sie gerade unter Beweis, also bei denen wird das erstmal unproduktiver machen. Das habe ich da schon ziemlich frustriert durch die Zahlen durchgelesen, weil das halt das ganze Koordination, abgesehen davon, dass natürlich nach wie vor keine Kinderbetreuung existiert und das, ja, wie ja, willst ja. du denn ins Büro gehen, wenn du keinen Kindergarten hast für dein Kind? Und das ist sowas, was mir gerade echt zum, also es macht mich auch, also Ich sag nicht mal, dass ich jetzt irgendwie in Panik bin, sondern ich bin traurig. Ich bin in so einem Zustand, so dass ich das Gefühl hatte, na ja, wenn wir das jetzt noch so ein bisschen so durchhalten, also ein paar Monate bis vielleicht ein Jahr, dann kriegen wir es schon irgendwie hin, wenn wir einfach alle zusammenhalten. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass die Richtung ganz klar ist, dass sich darauf verlassen wird, dass erstens bestimmte Leute können einfach nicht raus, weil sie zur Risikogruppe gehören, dass die sich gefälligst schon irgendwie unausgesprochen weiterhin schützen werden. Na klar, die wollen ja nicht sterben, darum werden die schon zu Hause bleiben. Und zum Zweiten, dass sie darauf hoffen, dass es einfach einen Haufen Leute gibt, die vernünftig genug sind und sich noch mehr ins Zeug legen, um das zu verhindern. Und dass dann halt ein paar Leute deswegen wieder total Party feiern können und machen können, als ob nie was gewesen wäre. Und dass man die einfach machen lassen kann. Das ist so mein Eindruck gerade. Und also wenn das nicht, mein Gefühl ist gerade nach bisherigem Wissensstand, und dieses Wissen ist, kann sicherlich falsch sein, das will ich gar nicht bestreiten. Und das, ich hoffe, dass es falsch ist, aber nach bisherigem Wissensstand wird das, was wir gerade machen, potenziell sehr negative Konsequenzen haben. Und das ist was mir echt gerade echt Angst macht. Und dass halt überall nur noch von Lockerungen die Rede ist und wir kein Problem gelöst haben. Ich wüsste nicht, welches Problem wir gelöst haben sollten. Wir wissen ein bisschen mehr über die Verbreitung dieses Virus, aber eigentlich nicht wirklich. Wir haben nach wie vor keine Medikamente. Wir haben nach wie vor keine Therapie. Wir haben erst recht keinen Impfstoff. Wir haben nichts, was irgendwie rational rechtfertigen würde, warum wir jetzt irgendwie dringend wieder lockern müssen. Aber wir machen es trotzdem.
Also, ja, ich habe da verschiedene Gedanken zu. Also, ich weiß es hier natürlich auch nicht und ich bin auch, ich sage immer vorsichtig pessimistisch,
ja,
was diese Lockerung angeht. Ich glaube, vielleicht bevor wir, bevor ich da jetzt so direkt auf dieses Szenario antworte, will ich nochmal ganz kurz was zu Schweden sagen, weil ich habe nämlich letztens einen Artikel in der Taz gelesen.
Ja.
Sogar in der Taz, ja, wo dann argumentiert wurde, ja, also die Schweden mit ihrem Modell der Durchinfizierung und beziehungsweise natürlichen Herdenimmunität Strategie, das ist da durchaus zu kritisieren, dies und das, aber wenn man es doch eigentlich mal ganz rational betrachtet, dann ist Schweden ja eigentlich gar nicht schlechter dran, sondern nur einfach weiter. Und das Interessante daran war, dass halt unausgesprochen darin stand, ja, dass an der natürlichen Herdenimmunitätsstrategie halt sowieso kein Weg vorbeikommt, ne? Und das fand ich halt wirklich, da war ich echt gestutzt, so, ne? Irgendwie ausgerechnet in der Taz sowas zu lesen. Ich muss mich ganz kurz einmal, weil wir sind uns, glaube ich, ziemlich einig darin, dass das totaler Quatsch ist, aber ich will mich trotzdem einmal ganz kurz dagegen abgrenzen und beziehungsweise einmal ganz klar machen, dass das keine Option ist. Und zwar aus den folgenden Gründen. Selbst wenn wir auf dem, sag ich mal, einem Niveau von 1R, also R gleich 1 irgendwie sozusagen durch den Sommer kommen, ja, werden wir am Ende des Sommers oder werden wir im Herbst wahrscheinlich nicht mehr als 1 Million Fälle haben. Das heißt nicht mehr als 1 Million, wir haben jetzt schon wahrscheinlich mehr als 1 Million Infizierte, aber ich rede jetzt von 1 Million Fälle. Also Fälle
sind dokumentierte.
Dokumentierte Fälle, mhm, genau. Also ein Fall ist erst dann, wenn er dokumentiert ist, das ist ein Fall. Okay. Ne, also das heißt, würden wir wahrscheinlich bei dem jetzigen R, würden wir trotzdem deutlich unter 1 Million bleiben.
Mhm.
Das heißt mit anderen Worten, wir hätten die Chance mit einem, je nachdem natürlich, wann eine Impfung kommt, ja, irgendwie, und ich bin da ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen.
Kannst du mal ein paar Browser zu machen auf deiner Seite, bitte?
Habe ich gerade wieder ganz schlechte, ja, Geschichte. Okay.
Das kann an der Verbindung liegen, es kann aber auch an deinem Rechner liegen.
Ich mache hier einfach mal ein paar Programme zu.
Genau.
Das könnte dann aber vor.
Das wäre dann auch auf der Aufnahme drauf.
Schlimmer werden.
Achso, das meinst du ja. Nee, im Augenblick klingt es gar nicht,
ja,
gut.
Okay, gut.
Ja.
Ja, jedenfalls.
Hallo?
Ja, aber mal ganz kurz, ich muss mal ins
Ich dachte, jetzt wär's
Safe Project jetzt.
Ich bin hier mal ein bisschen Panik, dass die Leitung wegbricht.
Nee. Genau, also. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also das heißt,
dass genau, wenn R 1 bleibt, also wenn wir auf dem Niveau, genau, bleiben, haben wir 1 Million dokumentierte Fälle bis Ende des,
genau, Jahres. Genau, und je nachdem, wie optimistisch man jetzt einschätzt, wann eine Impfung kommt, und ich bin da jetzt einfach zweckoptimistisch, in meinem Empfinden nach, ja, werden wir noch dieses Jahr eine Impfung haben. Das sage ich jetzt einfach mal heraus, ja, obwohl ganz viele Leute sagen würden, nein, das geht nicht, aber ich habe jetzt einige Berichte gelesen, beispielsweise in Cambridge oder in Oxford war das, glaube ich, sind die schon sozusagen bei den Massentests von einem Impfkandidaten. Das kann natürlich auch alles schief gehen und das kann natürlich trotzdem, der kann durchfallen und so weiter und so fort, aber die sagen zum Beispiel, wenn die Tests gut verlaufen, hätten sie schon im Herbst eine Impfung.
Okay. Ja.
Also es gibt solche Leute, es gibt solche Labors, es gibt solche Projekte, die sagen, wenn jetzt alles gut läuft, TM, ja, dann können wir noch in diesem Jahr mit einem Impfstoff rechnen.
So.
Gut, ist auch egal. Selbst wenn es nächstes Jahr ist, wir könnten, ich sag mal so, wir könnten die Infektion, ja, bei unter 5-10% halten.
Mhm.
Das ist das, was ich glaube, ja. wir könnten unter Umständen bei einem früh einsetzenden Impfstoff die Gesamtinfektion bei unter 5 vielleicht, also mindestens unter 10% halten, bis der Impfstoff da ist. Und angesichts der nicht nur der Fertility Rate, sondern auch der krassen anderen Effekte der schweren Verläufen,
ja. Ja,
halte ich das für absolut unser Ziel. Wir müssen versuchen, die Anzahl der Infizierten so gering wie möglich zu halten, bis wir einen Impfstoff haben. Dieses Ziel muss auf die eine oder andere Art auf jeden Fall gemacht werden.
Mhm.
Ja? Das muss absolut unser Goal sein. Und das heißt, mit anderen Worten, jemand, der davon redet, dass irgendwie Schweden doch nur weiter ist als wir, ja, die sind jetzt irgendwie, glaube ich, bei 30% Durchinfizierung oder sowas, laut eigenen Aussagen, oder so 25 bis 30. Sorry, nee. Und ich glaube auch, dass das in Schweden nicht funktionieren wird. Ich glaube nämlich, Schweden hat jetzt auch, sag ich mal, die Curve flattet da ja auch so ein bisschen. Und das heißt mit anderen Worten, in der Rate, wie sie sich momentan durchinfizieren, werden sie trotzdem noch eine ganze Zeit brauchen. Und Überraschung, wahrscheinlich haben sie dann die gesamte Bevölkerung genau dann durchinfiziert, wenn gerade der Impfstoff auf den Markt kommt und alle werden sagen so, what the fuck?
Wofür haben wir das gemacht?
Wie ärgerst du dich, ja, wenn du deine gesamte Bevölkerung auf eine natürliche Herdenimmunitätsstrategie einmal durchinfizierst, dabei Tausende von Toten und also Tausende von Invaliden und wahrscheinlich für ihr Leben gezeichnete Menschen in Kauf nimmst und dann irgendwie damit durch bist, wenn irgendwie der Impfkandidat durch ist.
Ich finde es so irre, dass das so getan wird, dass also so der ich habe das Gefühl, der Eindruck in der Bevölkerung ist nach wie vor, also bei den allermeisten passiert gar nichts und ganz wenige sterben. Und diese ganz wenigen sind eigentlich alle, werden die eh schon bald gestorben. Gar nicht mehr so. Aber das ist es offensichtlich nicht, sondern es ist offensichtlich auch bei Leuten, die halt, auch wenn man nicht stirbt, gibt es halt viele, die fast sterben oder die sterben würden, wenn sie keine Hilfe hätten. Oder bei denen es, also
20-Jährige mit Schlaganfall, hallo?
20-Jährige mit Schlaganfall, aber eben auch, selbst wenn alles gut geht, in Anführungsstrichen, hast du noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das die schlimmste Krankheit ist, die du in deinem Leben gehabt haben wirst, bis zu deinem Tod. Die wird dich vielleicht einige Jahre deines Lebens an Lebenserwartung kosten, nach hinten hin, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und du bist 3-4 Wochen krank und mit ein bisschen Pech davon einige im Krankenhaus.
Ja.
Und als ob das nicht schlimm genug wäre, auch da jetzt mal an die ganzen Wirtschaftsapologeten, wenn halt ein Großteil deines Landes einfach mal für einen Monat ausfällt, und auch danach erstmal nur nach und nach wieder einsatzfähig wird, ist das, verursacht das Kosten. Das hat man nicht so für lau. Und das finde ich, dass das in diesen ganzen Diskussionen überhaupt nicht auftaucht, sondern dass da immer so getan wird, als ob das, wer nicht stirbt, der hat keine Probleme damit. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein nach allem, das ist nicht der Fall. Und wie schlimm die Folgeschäden sind, das beginnen wir erst langsam zu erahnen. Vielleicht sind sie nicht so schlimm. Ich meine, es kann auch immer.
Wir wissen ja auch gar nicht. Wir wissen ja so viel auch noch gar
ja,
nicht.
Eben.
Also sie fangen ja jetzt erst an, festzustellen, dass bei manchen es neurologische Schäden gibt.
Ja.
Dass es bei manchen, die alle Organtrakte betroffen sind, ja. Dass bei manchen, dass sie einen Schlaganfall bekommen. Also wir haben diese Krankheit fucking nochmal überhaupt nicht verstanden, ja. Und
wir glauben trotzdem schon ausrechnen zu können, wie hoch der Schaden sein wird, der den verursacht.
Naja, und das ist unverantwortlich. Also ich glaube, wie man es dreht oder wendet, genau, das wollte ich eigentlich vorab sagen. Das Ziel muss sein, egal wie, irgendwie die Anzahl der Infizierten zu minimieren. Bis eine Impfung gekommen ist. Und dann sind wir durch. Das ist so mein Szenario,
yeah.
Mein hoffnungsvolles Szenario, ja, dass wir irgendwie unter 10% Infizierten kommen. Von den 10% Infizierten, davon wiederum haben sich dann, sind dann halt 5% halt, hatten dann, oder wie viele ungefähr, ich glaube, 20% haben schweren Verlauf, ne?
Ja. Yeah.
oder sage ich mal, einen erschwerten Verlauf, nicht wirklich schweren Erfolg.
Nee, von 20% der dokumentierten Fälle, also der dokumentierten Fälle haben einen schweren Verlauf.
Genau, die undokumentierten Fälle haben wahrscheinlich symptomfrei.
Naja, nee, du kannst auch undokumentiert in deiner Wohnung gestorben sein. Also da gibt's auch,
stimmt,
da gibt's auch einige
auch manchmal,
von. Ja. Also das
stimmt, das ist auch schon vorgekommen, ja.
Das ist nicht, also in New York ist das ja fast die Regel gewesen. Ist das ja dann plötzlich so, dass
in Wuhan auch, ne?
Dass die Todeszahlen plötzlich, die Zahl der Leute, die sie aus den Wohnungen getragen haben, plötzlich sich vervierfacht haben oder sowas. Also es ist wirklich dramatischer Anstieg.
Ja, stimmt. Na egal, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, das wird auf jeden Fall schon schlimm genug.
Ne? Ja, ja.
Also wenn wir 10% nur durchinfizieren, dann wird das schon enormes Leid sein. Und zwar ein höheres Leid und eine höhere Todesfälle, als wir wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg hatten oder sowas. Und ich glaube, das wird schon dramatisch genug, aber dann haben wir es gut gemanagt. Und deswegen keine Option, durchinfizieren. Bitte, alle Leute, die das propagieren, sorry, sind Teil eines Todeskultes. Anders kann man das nicht mehr sagen, so.
Ich glaube, es gibt noch relativ viele von diesen, von denen, die jetzt glauben, dass man auch die Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang bringen muss. Und das
das ist auch ein völlig legitimes
Absolut. Argument.
Ich finde auch, das
absolut.
Sollte man machen.
Absolut.
Das sollte man machen. Und es ist nicht so, als ob die Lockdown-Maßnahmen keine Opfer fordern.
Ja, ja,
also,
klar.
Ja, ich meine,
ich bin ja immer ein Freund davon, weil jedes Kind lernt irgendwie, dass wenn man bei Regen im Blitz, dass man sich da nicht unter bestimmten Bäumen verstecken darf, sondern sich aufs flache Feld, habe ich zumindest irgendwann mal gelernt. Ich weiß nicht mal, ich frage mich, ob diese Information, weil die Wahrscheinlichkeit, auf offenem Feld von einem Blitz getroffen zu werden, ist so verschwindend gering, ob nicht diese Information mehr Menschen tötet als das, was sie verhindern soll. Also ich bin da immer ein Freund von, auch diese Abwägungen zu machen. Aber ja, also diese Lockdown-Maßnahmen fordern Opfer und es sind Leute, die deswegen arbeitslos werden und so weiter und so fort. Aber ich meine Befürchtung, also die Hoffnung, die bei manchen so durchschimmert, dass wir jetzt den Lockdown beenden und plötzlich ist, also Trump ist, glaube ich, einer ganz weit vorne, aber ich glaube, das ist ein relativ weit verbreiteter Gedanke. Wir schalten diese Lockdown-Maßnahmen ab und die Wirtschaft brummt so, wie sie vor Corona gebrummt hat. Und ich glaube, das
Nein, das ist ja auch Quatsch. Ich sag mal so, die Autobauer, die haben ja auch aufgehört zu arbeiten, nicht weil wir Corona hatten, sondern weil die Chinesen Corona hatten. Und ganz viele wichtige Teile nicht aus Asien kamen und weil auch der Absatzmarkt in Asien nicht existierte, auch natürlich in Deutschland nicht und so weiter, aber und in Europa nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die Arbeiter wurden nicht in erster Linie deswegen nach Hause geschickt, weil die Corona-Ansteckungsgefahr da war, sondern auch einfach, weil halt kein Markt und keine Teile da waren.
Genau, und ich glaube, wenn diese ganzen Beziehungsketten, wenn die halt einmal weg sind, also wenn halt so und so viele Restaurants pleite sind, oder eben du so und so viele Leute auf die Straße gesetzt hast und jetzt erstmal wieder anfängt, dann kannst du ja nicht, die sind ja nicht morgen wieder da, sondern dann musst du erstmal neue Leute finden, weil die ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht was anderes gefunden haben in der Zwischenzeit oder vielleicht jetzt irgendwie gar nicht können oder weiß der Teufel was.
Und arbeiten jetzt alles Contact Tracer.
Wir sind alle als Contact Tracer unterwegs. Und das sind das wird. Also ich habe das mal, das haben sie für die USA, haben sie es für so ein paar Staaten mal untersucht, ist jetzt vielleicht übertrieben. Also ich habe so ein paar Grafiken gesehen und auch die sind dann natürlich immer mit take it with a grain of salt oder beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich mit einem take it with a pound of salt. Wo sie halt Staaten verglichen haben, hey, hier gab es einen harten Lockdown und hier gab es keinen harten Lockdown. Wie ist denn die wirtschaftliche Entwicklung? Und die ist quasi identisch. Die sind in beiden Staaten genauso, ist alles genauso zusammengebrochen. Das ist jetzt kein.
Dafür ist halt auch einfach die Wirtschaft ist viel zu interconnected einfach, ne? Das kannst du ja nicht einfach irgendwie.
Na, nicht nur das, wenn die Leute
schissen. Es gibt sowas wie eine Volkswirtschaft nicht mehr einfach. Es gibt keine Nationalökonomien mehr.
Ja.
Das ist einfach vorbei.
Aber selbst wenn 60% der Leute in einem Staat nicht mehr in ein Restaurant gehen, weil sie Schiss haben, und zwar durchaus berechtigt Schiss, dann fehlt dir dieser Umsatz. Da kannst du erlauben oder verbieten, was du willst.
Wenn du sowieso nur noch ein Drittel der Leute bewirten kannst, weil du halt immer irgendwie zwei Tische freilassen musst oder so.
Ja, das ist natürlich dann auch die nächste Baustelle. Aber das ist, also ich glaube auch, dass der Gewinn, den wir haben, der potenzielle, also wenn wir jetzt mal auf die Leben scheißen und wenn wir jetzt einfach mal sozusagen alles, das alles ausblenden, die negativen Konsequenzen, die es hat, und sagen, wir müssen die Wirtschaft retten. Ich bezweifle, dass es eure Wirtschaft retten wird. Ich glaube, die Wirtschaft, wir haben so oder so ein Problem. Und das ist, und vielleicht sogar umgekehrt, vielleicht sogar, hey, wenn wir einen vernünftigen Lockdown machen und dann irgendwann uns in die Situation versetzen, dass wir halbwegs optimistisch wieder rausgehen können, ist vielleicht besser als jetzt noch für 3 Jahre oder wie lange auch immer, die Bevölkerung im Zustand zu lassen, wo alles knapp vor das Gesundheitssystem bricht zusammen ist und man jederzeit Angst haben muss, sich irgendwo anzustecken. Also ich halte das wirklich gerade, ich bin sehr enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, wir haben es im Griff und dieses Gefühl habe ich total verloren.
Etwas anderes wollte ich nämlich nochmal ansprechen, in diesem Zusammenhang, was so ein bisschen persönlicher ist vielleicht, also von mir, weil ich habe auch so mein eigenes Verhalten der letzten Zeit so ein bisschen reflektiert und ich komme zu dem Eindruck, dass ich vor allem gerade am Anfang der Krise sehr, sehr obsessiv versucht habe, so ein Gefühl der Kontrolle zurückzubekommen.
Ja. Yeah.
Ne? Und ich meine, ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, reden gerade auch viele Leute vom Kontrollverlust, also nicht nur mehr.
Yeah.
Ne? Der jetzt so durch Corona, den wir so alle erleben durch Corona, ne, auf einmal passiert ein Ereignis, das dir die Kontrolle über dein Leben eigentlich wegnimmt. Mm. Ne? Und das ist unangenehm für alle. Keine Frage. Und ich gehöre zu einem nicht geringen Subset von Menschen, die, sag ich mal, darauf so reagieren, dass sie halt versuchen, sich so eine gewisse Kontrollillusion zurückzuholen, indem sie sich ganz, ganz, ganz doll irgendwie in diese ganzen Themen reinfuchsen und, keine Ahnung, den Drosten-Podcast hören und Studien lesen und Artikel lesen, noch und nöcher, und dann halt so ein News-Junkie werden und sich dieses ganze alles reinziehen, was irgendwie so geht. Mhm. Ne? Das ist nicht die erste Krise, auf die ich so reagiere, muss man dazu sagen. Aber es ist halt auch nicht wirklich, also erstens ist es natürlich eine Kontrollillusion.
Klar.
Und zweitens ist es auch nicht gesund so, ne? Weil du halt dann irgendwie, also ich habe das an mir gemerkt, das ist auch einfach nicht gesund. Mhm. Und dann fängst du an, wie ich das jetzt hier auch im Podcast halt sehr häufig gemacht habe, so, wir müssen jetzt dies machen, wir müssen jetzt das machen, und glaubst irgendwie, du hast alles verstanden so, ne? Irgendwie und warum machen nicht einfach alle das Richtige so?
Ja.
Und das ist. Und ich versuche gerade so ein bisschen, erstens das zu reflektieren. Ich ganz ablegen kann ich es, glaube ich, nicht. Das funktioniert nicht. Aber es so ein bisschen zurückzufahren und mich ein bisschen, ich weiß nicht, so mein Schicksal zu ergeben. Ja, irgendwie. Mich nicht mehr so krass aufzuregen.
Ja.
Über zum Beispiel Maßnahmen oder Lockerungen von Maßnahmen, auch einfach auch aus der Erkenntnis heraus, die ich jetzt immer mehr auch gewinne, wie wenig wir eigentlich wissen und dass das alles, keine Ahnung.
Also für mich, wenn ich so für mich sage, für mich ist das, was du gerade hast, dafür hatte ich am Anfang gar nicht die Zeit, hatte ich das Gefühl. Also Also mein Eindruck ist gerade, dass ich die letzten Wochen damit verbracht habe, mein Privatleben, also unser Familienleben hier halbwegs zu organisieren. Und
ja, klar.
Dass wir damit beschäftigt waren, wie kommen wir mit dieser Situation hin und sowas. Und das war, also ich kann mich noch daran erinnern, als irgendwie so, als irgendwann, also als ich irgendwie zu Diana sagte, so, hey, es ist,
Ich glaube, wir brauchen uns keinen Kopf mehr drum zu machen, ob der Kindergarten zumacht, sondern nur noch wann. Und das war damals so, für mich war das so eine schockierende Erkenntnis. Und dann war es halt so, und dann haben wir uns dann halt so, ah ja, die Kindergärten sind bis dann und dann zu. Ja, dann planen wir jetzt mal diese 3 Wochen. Und ja, zwei Wochen davon kann ich gut, über eine Woche kann ich Urlaub nehmen. Naja, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, wird nicht geil, aber so. Und dann war irgendwie am Ende dieser 3 Wochen klar, da wird nix bald wieder aufmachen und sowas. Und jetzt haben wir uns halt oder richten uns immer noch in diesem auf unbestimmte Zeit Zustand ein. Und damit, und das ist was, wo ich das Gefühl habe, das kriegen wir langsam halbwegs in den Griff. Also ich habe so das Gefühl, dass ich wieder ein bisschen, also dass ich ein Arbeitspensum schaffe, was meinen eigenen Erwartungen halbwegs entspricht.
Deinem Paygrade.
Meinem Paygrade entspricht. Diana ist noch nicht an dem Punkt. Die hadert noch ganz ordentlich. Wir haben so dieses Auffächern, dass sozusagen ich einen Tag am Wochenende arbeite und sie dafür und dafür dann eine Woche Tag frei nehme und so. Und wir haben so ein bisschen mit der Zeit hin und her geschaffelt und so. Und haben organisiert mit Freunden, auch das ist immer im Zerfall betrachtet, so mit Bekannten, so dass Kolja dann öfters mal bei einem von 2 anderen Kindern aus dem Kindergarten ist, beziehungsweise die dann hier sind. Was übrigens die beklopptesten Gespräche überhaupt macht, weil es nämlich, also wir hatten am Anfang hatten wir nur mit einer Familie Kontakt, so Austauschkontakt. Und dann haben wir mit einer anderen Familie, also mit denen hat sich Kolja schon mal getroffen, aber es ist jetzt schon ewig lange her, es war schon über 2 Wochen her, und die haben sich plötzlich, und wir hatten das Gefühl auch, dass die so ein bisschen sich auf Distanz halten, aber offensichtlich haben sie das auch und haben jetzt beschlossen, es geht nicht mehr und so, und haben, hey, wollte sich Kolja mal wieder treffen, und Kolja wollte sich auch unbedingt wieder treffen, und plötzlich ist das, verhandelst du mit irgendeiner Familie, mit der du noch nie was zu tun hattest, so als ob du plötzlich in eine offene Beziehung eingehst. Hey, wärt ihr denn okay damit, wenn Kolja vielleicht auch hin und wieder nochmal ein anderes Kind zieht? Hier haben wir einen Lebenslauf von den Eltern, die sind auch verantwortungsvoll. So. Und dann musst du es mit den anderen ja auch noch klären, und du hast so ein bisschen Schiss davor, dass wenn du denen das vorschlägst, dass die gleich sagen, oh mein Gott, mit euch wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Also es ist eine total bizarre Situation, und wir sind ja auch jeden Tag nach wie vor so irgendwie so, was ist denn okay, wie weit können wir uns denn öffnen, wie viel ist denn noch verantwortungsvoll sozusagen sich zu öffnen, wie ist es okay, wenn er bestimmte Leute sieht oder nicht und so, und das ist echt gerade alles, also wir haben da auf jeden Fall so eine relativ ähnliche Linie, die wir so haben, Diana und ich, aber es ist halt alles andere als einfach. Und das kriegen wir gerade so halbwegs in den Griff, und es wird auch mal wieder zwischendurch schlechter werden, aber so. Und jetzt habe ich dann das Gefühl gerade so, okay, und wofür habe ich mir diesen ganzen Stress? Also abgesehen davon, dass wir diesen Stress weiterhin haben werden, weil die Kindergärten erstmal weiterhin zu sind. Und selbst in NRW, da dürfen Messen stattfinden, und zu dem Zeitpunkt haben die Kindergärten noch nicht mal tageweise geöffnet. Und ab 1. Juni, also nachdem die Messen wieder öffnen durften, ist vorgesehen, dass, naja, vielleicht einen Tag die Woche könnt ihr euren Kind dann vielleicht in den Kindergarten bringen. Und also abgesehen, also so dieses, ich hab, also das meinte auch jemand anders, ja, das ist ja sowieso so, man hat ja das Gefühl, dass alles ganz normal weitergeht, außer Kindergarten, die bleiben zu. Und damit haben wir die größte Scheiße aus beiden Welten gerade. Wir werden kein gutes Ergebnis haben, vermutlich. Oder wenn, dann nur durch Glück, dann hätten wir auch gar nichts machen können. Aber gleichzeitig dürfen wir ja auch weiterhin schön in den Vollen hängen und dürfen uns überlegen, womit wir unser Kind das den ganzen Tag über beschäftigen, während er keine Freunde treffen darf eigentlich. Und das ist gerade so meine Kontrollverlust-Situation, die ich so habe. So dieses, so, ja, ich kann mich damit arrangieren, wenn ein Großteil der Menschheit es tut und wenn, also, oder der Bevölkerung in diesem Land, und wenn ich das Gefühl habe, dass nachher dann irgendwas Besseres bei rauskommt. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, dass die Politik uns gerade nochmal richtig schön den Mittelfinger gezeigt hat, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, ob irgendwie jemand
Das weiß ich leider nicht.
Oh, da war eine Alexa. Warte mal, ich mach die mal.
Alexa.
Nee,
hallo Alexa.
Nee, nee, ist ja nicht laut.
Nee, die hört mich ja nicht.
Dich hört sie nicht, mich hört sie.
Ach, was.
Und die hört aber immer noch zu. Jetzt, die hat jetzt irgendwie, jetzt hat's aufgeklärt.
Das ist okay, Max, das, was wir hier gerade besprechen, ist sowieso nicht privat.
Wie, was? Ist noch jemand bei dir?
Mitarbeiter schon, das können die Amazon-Mitarbeiter sowieso hören.
Ja. Nee,
Obwohl, dann machen die das irgendwie exklusiv in ihrem Audible-Shop und dann und dann bringen die WMR raus.
Genau.
Wahrscheinlich. Dann verlieren wir die Kontrolle über unseren Feed.
Ah, Max. Oh mein Gott. Oh mein
ja,
Gott.
So, das ist glaube ich, das ist die heimliche.
Wenn Jeff Bezos noch einen Schritt gefehlt hat zur kompletten World Dominance,
dann ja, so heimlich
exklusiven WMR-Podcast-Content. Ah, mein Plan.
Ich würde sagen, World Domination ist dann aber auf jeden Fall drin.
Genau. Jetzt kann Gates einpacken mit seinem Impfstoff.
Mit seinen Chips.
Mit seinen Chips. Ja, und ja, und das ist, und darum habe ich gerade so ein bisschen so diesen Kontrollverlustmoment, wo ich das Gefühl habe, dass dass mich meine Mitmenschen, meine Mitmenschheit im Stich gelassen hat, so ein bisschen da, was gerade diese ganze Sache angeht. Ja, naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir werden auch damit irgendwie klarkommen werden und aber es ist halt, was soll ich jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Soll ich jetzt weiterhin so tun, als ob wir alle in einer Kontaktsperre wären? Auch wenn es der Rest der Welt offensichtlich nicht ist und meinem Kind soziale Kontakte verwehren? Oder soll ich jetzt, wie der Rest der Welt es offensichtlich tut, einfach sagen, ach, scheiß drauf. Und ich halte beide Varianten für falsch und ich weiß nicht, was ich davon machen soll.
Was mir dabei einfällt, hast du Bock, nächstes Wochenende mit in KitKat-Club zu kommen?
Aber nur
sollten wir vielleicht nach dem WMR.
Aber nur, wenn er wirklich eng gefüllt ist. Nee, also dieses Wochenende nicht schon wieder, oder?
Aber ich fand das interessant. Lass uns doch mal ganz kurz.
Ja.
Ich hatte gerade so einen Gedanken, als wir über diese Bezos versus Gates Geschichte gelacht haben.
Ja. Yeah.
Und zwar über Verschwörungstheorien.
Oh
ne?
Gott, ja.
Also reden wir ja auch mal ganz gerne drüber. Und das ist natürlich auch gerade ein sehr virales Thema. Mir scheint.
Ja.
Genau. Sehr, sehr ansteckend auch. Mir scheint da so ein Muster durch.
Mhm.
Und ich habe drüber nachgedacht, ich habe mich deswegen drüber nachgedacht, dass Jeff Bezos ja jedenfalls meines Wissens her bisher noch relativ wenig Objekt von Verschwörungstheorien ist.
Klar. Die ganzen YouTuber wissen alle, dass wenn Alexa mitbekommt, dass sie was gegen Bezos gesagt haben, dass dann plötzlich, okay, jetzt hat Alexa sich schon wieder aktiviert, dass dann.
Nee, und ich habe drüber nachgedacht, warum das ja so ist und warum zum Beispiel Gates jetzt zum Beispiel im Mittelpunkt steht, warum Soros im Mittelpunkt steht, warum zum Beispiel aber nicht Elon Musk oder Jeff Bezos oder sowas im Mittelpunkt steht. Und der interessante Unterschied ist, glaube ich, tatsächlich runterzubringen auf: Jeff Bezos ist total egoistisch.
Ja.
Und Elon Musk ist total egoistisch.
Ja.
Und Gates, ich vielleicht mal so ganz kurz im Vorfeld, ich hasse Gates. Ich kann den Typen nicht leiden, wenn ich den irgendwo sehe. Ich finde den scheiße so. Es gab diese Netflix-Doku über ihn, irgendwie in Bill's Head oder so hieß das,
ja,
habe
ja
ich geguckt. Und das war wirklich darauf angelegt, die ganze Serie wird darauf angelegt, zu erzählen, wie toll Bill Gates ist und was für geile Sachen er macht. Und es hat überhaupt null bei mir resoniert. Ich habe gedacht,
geht mir genauso.
Ich finde den so unsympathisch. Ich finde den so unfucking unsympathisch. Und ich dabei erkenne ich aber an, Ja, dass er halt gute Sachen macht und dass seine Gates Foundation gute Sachen macht und dass er sich, und ich nehme ihm total ab, dass er sich um die Welt kümmert und irgendwie die Welt retten will und so einen Komplex hat und so weiter und so fort. Ich erkenne es nicht in dem Sinne an, dass ich ihn jetzt deswegen für toll halte, ja. Ich glaube, er ist halt auch so ein bisschen so ein selbstverliebter, möchte gern Avenger, der jetzt irgendwie glaubt, dass er jetzt irgendwie so ein Superheld dadurch wird, durch sein Kapital und jetzt irgendwie die Welt retten muss und dass er irgendwie sich dabei irgendwie auf sein Ego einen runterholen kann. Oder irgendwas kompensiert. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, auf jeden Fall. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, das, was seine Gates Foundation tut, ist erst einmal etwas Gutes. Yeah. Ja? Und sie machen gute Sachen und sie versuchen auch wirklich the biggest bang for the buck, also im Sinne von Gemeinwohl, da halt Dinge zu tun. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für eine ganze Menge andere von philanthropischen Milliardären und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich, dass Milliardäre abgeschafft gehören. Andere Debatte, ja. Aber auf jeden Fall, so. Aber zumindest, was mir auffällt, ist, glaube ich, dass es halt vor allem das Engagement ist, dass in Anführungsstrichen altruistische Engagement ist, dass viele Leute triggert, an Verschwörungen zu glauben. Und das ist mir schon öfters aufgefallen. Also beispielsweise bei Greta, ne, ist das ja ein gutes Beispiel.
Stimmt, ja.
Greta gibt es ja tausende von Theorien, wie in Wirklichkeit Greta ja hier einen riesen Scheme abzieht, mit dem sie irgendwie, keine Ahnung, reich wird, die Welt dominiert oder eine Puppet ist von Soros oder wie auch immer. Ja, also gibt es tausende Theorien und zwar aus dem einfachen Grund, dass Leute einem es nicht abnehmen, dass man irgendwelche Dinge tut, außer einer total einfachen und direkten man profitiert davon. Ja. Ja? Und das ist der Grund, warum halt Jeff Bezos, über den gibt es keine Verschwörungstheorien, weil der handelt ganz offensichtlich in allem, was er tut, relativ klar egoistisch. Und egoistisch kannst du für so Verschwörungstheoretiker, glaube ich, übersetzen mit transparent. Ja, also weil
das passt vielleicht auch in ihr Weltbild. Also ich habe gestern
ich glaube, da passiert eine ganze Menge von sich auf andere schließen.
Ja, ja. Ja?
Ich glaube, das sind alles wahnsinnig egoistische Menschen, die halt überhaupt gar keine Idee davon gewinnen könnte, deren Kopf das nicht geht, dass irgendjemand irgendetwas tut, woran er keinen direkten, sofortigen Nutzen hat. So, ja. So, ja, jetzt kannst
du. Ja, das ist, also da habe ich gerade gestern oder so habe ich da so einen Thread zu gelesen und der hat halt, das war ein Retweet von vor längerer Zeit schon, das war jetzt nicht neu, war jetzt nicht auf die aktuelle, ganz aktuelle Situation bezogen, aber das war halt so mit Rechten reden und das war halt, es war so ein längerer Thread darüber, was dabei halt schief geht und warum das oft nicht funktioniert und sowas. Und das war für den auch ein ganz wichtiger Punkt, dass halt all diese Leute zutiefst egoistisch sind. Und halt, ich meine, es ist ja auch oft in solchen Szenen so dieses ist ja so ein Dog-Eat-Dog Weltbild, wo halt der Nationalsozialismus, wir haben
Sozialdarwinismus.
So dieser Sozialdarwinismus und den auch zu feiern und Volksgesundheit und so und alles, was ungesund ist, muss ausgeschieden werden und sowas, das steckt ja auch in sehr, sehr vielen von diesen Sachen drinne und dann ahnt man aber immer noch, aha, vielleicht könnte ich dabei selber unter die Räder kommen, also braucht man für sich selber nochmal ein paar Ausnahmeregelungen, aber durch und durch egoistisch und das halt auch nicht mal für denkbar halten, dass jemand anders es nicht tun könnte. Und vielleicht auch, weil man einfach aus dem Grund heraus, weil es ja sehr, sehr viele Leute gibt, die Mitgefühl für eine Schwäche halten, die dich töten wird über kurz oder lang. Vielleicht ja auch die Erfahrung gemacht haben. Also ich meine, andere Menschen haben in ihrem Leben sehr andere Erfahrungen gemacht und ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die in Situationen aufgewachsen sind, wo das tatsächlich der Fall war, wo, wenn man Mitgefühl gezeigt hat, man dafür eins auf die Fresse bekommen hat. Und ja, ich will sagen, du hast absolut recht. Ich hasse Bill Gates nicht. Also mir ist Bill Gates weitgehend egal.
Ich hasse ihn auch nicht. Ich habe jetzt auch keinen Hass gegen ihn. Ich finde ihn einfach wahnsinnig unsympathisch.
Ich finde ihn okay. Ich finde ihn nicht sonderlich inspiriert oder sowas. Aber für mich, mein Eindruck ist halt von dem, naja, der hat halt irgendwann festgestellt, dass seine Milliarden ihn nicht glücklich machen. Hat ja lang genug gedauert und probiert sich jetzt noch irgendwie so ein Denkmal zu bauen und vielleicht auch irgendwie tatsächlich was Gutes für die Welt zu tun. Warum nicht? Es kostet ihm ja im Endeffekt nichts. Also muss man ja mal sagen, es ist ja, der Mann hat so viel Geld, dass ein paar Milliarden weniger schlicht und ergreifend nicht auffallen würden. Und selbst wenn er irgendwie 98% seines Vermögens aufgibt, würde er im Alltag keinerlei Unterschiede merken. Und
naja, ich meine, man muss schon so sagen, das finde ich auch interessant, so als Milliardär, also Milliardär sein ist ja schon so eine Art von Superpower, ne?
Ja.
Und zwar in so einem ganz klassischen Marvel-Sinne.
Mhm.
Du kannst auf einmal, du bist plötzlich sozusagen das Individuum, das in der Lage ist, den Lauf der Welt zu verändern, ja?
Ja.
Weil du einfach über so viele Ressourcen verfügst. Und natürlich, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist natürlich auch eine Form von Macht, ja. Also das heißt mit anderen Worten, nach Afrika
klar.
zu gehen und Millionen von Menschen zu impfen, ja, das ist halt eine Superpower im Sinne von auch einer Supermacht, ja, irgendwie, und du hast halt einen Impact auf die Welt, der natürlich dir auch ein Machtgefühl gibt, ja. Und deswegen.
Und die wird übrigens diese Macht
sage ich
absolut recht kritisch gesehen, muss ich auch sagen.
Genau. Und deswegen sage ich auch sozusagen altruistisch in Anführungszeichen, weil es geht natürlich durch diesen, es geht natürlich Bill Gates unausgesprochen auch, unterstelle ich jetzt einfach mal, über diesen Macht, um diesen Machteffekt, ja, den er da halt hat. Und den Machteffekt hätte er nicht, wenn er sich irgendwie 12 geile Yachten kauft, mit denen er irgendwie mit 130 Bikini-Mädels feiert oder so, ja. Das machst du vielleicht einmal so als Milliardär und dann hast du aber auch genug davon. Und dann suchst du natürlich nach irgendwie Möglichkeiten, wie du das unvorstellbare Vermögen, das du hast, irgendwie in etwas, in irgendetwas verwandelst, indem du sozusagen so Selbstwirksamkeit spürst, ja. Genau, und was ich auch noch sagen wollte, was du meintest zu den Verschwörungstheoretikern und ihr Egoismus und ihr darwinistisches oder sozialdarwinistisches Weltbild. Ich habe da heute drüber nachgedacht, nochmal auch aufgrund dieser Hygienedemos und so, und mir ist immer noch nicht ganz klar, ob diese Leute von ihrer Persönlichkeitsstruktur her halt so naturrenitent sind, im Sinne von ich bin dagegen, egal was gerade Phase ist.
Also ja? Du weißt nicht, ob sie nicht eh innerhalb von einem halben Jahr oder so den Verschwörungstheorie-Virus zum Opfer gefallen wären?
Nein, das meine ich nicht, sondern ich meinte jetzt sozusagen, die Leute, die das tun, jetzt oder damals oder wann auch immer, ob die halt so eine Persönlichkeitsstruktur haben, dass sie halt so eine spezielles Aufmüpfigkeit halt haben, sozusagen, die halt auch schwierig ein, also Gregor hatte mal diese These geäußert, allerdings in Bezug auf diesen Castorf-Typen, der ehemalige Intendant der Volksbühne, der jetzt ja irgendwie auch so ein bescheuertes Interview gegeben hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Typ war ja auch schon sozusagen so ein DDR-Rebell, hat ja schon gegen die DDR aufgemuckt und so. Und Gregor hatte die These, die fand ich gar nicht so abwegig. Ja, das ist halt einfach so sind diese Dissidententypen halt. Mhm. Ne? Es ist egal, in welches System du steckst, sie werden auf jeden Fall dagegen sein.
Ja.
Und wenn sie halt gegen so ein repressives Regime wie die DDR sind, dann feiern wir das ab. Und wenn sie halt irgendwie jetzt hier in Deutschland irgendwie Stunk machen, dann finden wir die irgendwie peinlich. So, ne? Das fand ich irgendwie eine interessante These.
Mhm.
Es gibt aber eine andere These. Und zwar diese These von Adorno, kritische Theorie über die, sag ich mal, den Charakter des Faschismus oder so. Also der hatte so eine Studie gemacht zum autoritären Charakter, ne? Also das ist der autoritäre Charakter, der sich an sehr, sehr autoritären Werten orientiert, sehr, sehr kontrollfixiert ist, sehr, sehr Traditionswerte orientiert ist, der halt aber auch vor allem eben auf ein autoritäres Regime hin orientiert ist. Ne? Und es war so eine von den Versuchen aus der kritischen Theorie heraus, den Faschismus zu erklären, dass es halt sozusagen diesen autoritären Charakter gibt und so weiter und so fort. Und ich frage mich halt, ob es nicht da sozusagen so eine untergründige Verbindung gibt zwischen dem Aufmüpfigen und dem Autoritären, obwohl das eigentlich total kontraintuitiv auf der ersten Ebene ist, ne? Aber man sieht ja tatsächlich, dass eine ganze Menge von diesen Neurechten heutzutage halt mit einer sehr, sehr emanzipatorischen, aufklärerischen Rhetorik sozusagen ausgestattet sind und vordergründig immer sagen, sie kämpfen um Freiheit und um Rechte und um und gegen Repression des BRD-Regimes, bla bla bla. Hm. Ja. Und ich frage mich halt tatsächlich, ob es nicht sozusagen diese Aufmüpfigkeit aus dem autoritären Charakter heraus sich erklärt. Also das heißt, dass ein Mensch mit autoritärem Charakter heraus einen liberalen Rechtsstaat von vornherein ablehnen muss, weil er ihn für impotent hält. Ja? Also, verstehst du, was ich meine? Die,
Nee, gerade, probier nochmal aus einem anderen Winkel. Ich hab jetzt, bin jetzt nur so viertel dabei gerade.
Der autoritäre Charakter,
ja,
sehnt sich innerlich nach autoritärer Führung.
Ja.
Ja. Die bekommt er im liberalen Rechtsstaat nicht.
Mhm.
Ja, sondern die lässt ihn gewähren.
Mhm.
Lässt ihn gewähren und deswegen kann er den liberalen Rechtsstaat als Ordnung nicht anerkennen und nicht ernst nehmen. Und deswegen rebelliert er dagegen. Verstehst du?
Ja, okay. Ja.
Also im Endeffekt gehen die Hygieneleute demonstrieren, weil man ihnen erlaubt zu demonstrieren. Also sie gehen gegen ihr eigenes Recht demonstrieren zu dürfen, demonstrieren. Also unterbewusst natürlich. Natürlich, das würden sie so nicht sagen, ne? Aber sie würden halt sozusagen nur anerkennen, wenn man ihnen halt ordentlich auf die Fresse haut. So, wenn der Staat ihnen ordentlich auf die Fresse haut, dann würden sie sich fügen. Aber dieses Merkel-Regime, dass sie hier einfach ihre Meinung äußern lässt und auf die Straße gehen lässt, das können sie einfach nicht
erinnern. Soweit gehe ich nicht. Also zum einen finde ich glaube, dass das für viele Leute, ich glaube, die Tendenzen sind da schon da, dass man jetzt eher solchen Verschwörungstheorien anhängt. Also zum einen, die Welt hat sich gerade verändert und die Leute sitzen da und denken sich, ich kam doch bis vorletzte Woche, kam ich doch in dieser Welt eigentlich ganz okay klar, bis gestern schien doch die Welt noch in Ordnung und jetzt plötzlich ist sie nicht mehr in Ordnung, diese Welt, plötzlich komme ich in dieser Welt nicht klar, plötzlich sind Dinge, die ich noch vor 3 Wochen noch absolut normal und akzeptabel waren, sind plötzlich inakzeptabel und so, und es muss doch einen Grund haben und große Ereignisse müssen doch einen großen Grund haben und das dann halt sehr stark, also das ist ein Artikel, den hat die Diana rausgesucht, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach so Autoritätstheorie, die auch nicht an Zufall glauben, also die immer glauben, dass in allem irgendwie ein Zweck sein muss und dass halt diese Erklärung, ja, da gibt es halt irgendeine Krankheit, wie es schon tausende oder Millionen Krankheiten vorher gab und die ist halt schlimm und die müssen wir jetzt halt bekämpfen und damit hat sich der Salat, die für die unbefriedigend ist. Die ich sage jetzt nicht mal, dass sie die intellektuell nicht verstehen oder sowas, sondern die einfach, denen das zu klein ist. Denen es halt genauso, wie es den Leuten halt zu klein war, dass sich da eine relativ überschaubare Gruppe von Leuten mit Messern und entsprechenden Ressourcen ausgestattet, aber halt eigentlich mit relativ überschaubarem Aufwand das World Trade Center zerstören konnte. Und dass solche Dinge möglich sind. Und das, ich glaube, da tendieren da gerade schon mehr dazu, aber
klar, das spielt dann natürlich auch alles mit rein. Ich wollte jetzt nicht sozusagen die monokausale Erklärung geben,
ja, ja.
Sondern mir ging es eher so darum, was ist so die Persönlichkeitsstruktur von diesen Leuten? Sind sie halt diese Aufmüpfigen oder sind sie die Autoritären oder ist das vielleicht eins und dasselbe? Also das war so meine Frage.
Ich gehe ja immer davon aus, dass doch alle Menschen wesentlich rationaler sein müssen als ich, weil ich halt probiere ein rationaler Mensch zu sein und daran regelmäßig scheitere und das halt damit halt vor mich hin struggle und es teilweise schwer habe in meinem Leben und dadurch, dass andere Leute das aber nicht berichten, also dass andere Leute doch offensichtlich nicht mit sich selber hadern, dass die das doch besser hinkriegen müssen. Und
aber das ist ja.
Und ich
ja,
ahne, dass ich das, also ich also auf so einer eben rationalen Ebene gehe ich mal einfach davon aus, die scheißen einfach drauf oder ignorieren das oder sind halt gut daran, das auszublenden oder sowas. Vielleicht bin ich da besser in Selbstreflexion. Aber es fällt mir halt schwer, irgendwie zu sagen, dass ich irgendwohin besser bin als die meisten anderen Menschen. Und darum ist das für mich keine wirklich akzeptable Erklärung. Und darum gehe ich davon aus, unterschwellig, dass sie doch besser sein müssen als ich darin. Auch wenn ich eigentlich,
also,
ja.
Das ist auch eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. So in meinem Umkreis, in meinem Befreundeskreis gibt es ja durchaus Leute, die, ich sag mal so, ganz offiziellen Schaden haben. Also die, ich will ja nicht ins Detail gehen,
ja.
Aber gleichzeitig gibt es in meinem Freundeskreis keine Verschwörungstheoretiker.
Mhm.
Das heißt also mit anderen Worten, die Leute, die offiziellen Schaden haben, sind nicht die Leute, die, also jedenfalls in meiner Privatempirie, die sind nicht die Leute, die jetzt in Verschwörungstheorien abdriften.
Mhm.
Sondern im Gegenteil, das sind die, und ich glaube, da hast du etwas angesprochen schon, also nämlich diese Selbstreflexivität, ja. Ich glaube, es geht nicht darum, also das ist immer so eine, wird immer gerne pauschal, diese Verschwörungstheoretiker, die haben alle ein Rad ab, das sind einfach die Leute, die sind einfach verrückt, ja, die sind einfach sozusagen, die haben einfach einen Schaden. Und das ist halt einfach total falsch. Also die Leute, die wirklich einen Schaden haben, also die Leute, die wirklich psychische Probleme haben, sagen wir es mal so, dokumentierte psychische Probleme haben, haben meistens gleichzeitig ein extrem hohes Reflexionsniveau, erstens ihre eigenen mentalen Fähigkeiten und Zustände, die den meisten Leuten, in Anführungsstrichen normalen Leuten, abgeht.
Ja.
Und ich glaube, deswegen sind sie auch sehr, sehr, ich glaube, alle Leute, die tatsächlich einen Schaden haben, also die tatsächlich psychische Probleme haben, sind ziemlich gut darin trainiert, ihr eigenes Denken immer wieder in Frage zu stellen.
Einen Schaden zu haben, muss man ja auch erstmal zulassen können. Also es gibt ja sehr, genau, sehr viele Leute da draußen, die die diesen Schaden, die definitiv einen Schaden haben, aber die halt nie in den Zustand gekommen sind, wo sie oder eben ihre Umwelt akzeptiert haben, die haben Schaden.
Ja.
Und das erfordert, das erfordert ja auch schon was. Also die Bereitschaft, irgendwann mal auch offen damit umzugehen und das halt nicht einfach nachts Prostituierte zu töten. Ja.
Aber das ist etwas, worüber ich auch schon länger drüber nachdenke, auch gerade in Bezug auf Verschwörungstheorien. Was du auch meintest, ist dass Verschwörungstheoretiker Probleme haben, damit den Zufall zu akzeptieren. Ne? Und wenn man so Wenn man jetzt rational betrachtet im Sinne von, rational ist immer sozusagen, in der rationalen Welt hat eine Wirkung immer eine Ursache. Ja.
Ja. Ich sage nicht eine rationale Welt, ich sage rationale Menschen. Aber ja. Hm.
Aber jetzt, sagen wir mal so, in einer total rationalen Welt hat eine Wirkung immer eine Ursache. Mit anderen Worten, der Zufall ist nur ein anderes Wort für Verrücktheit. Ja? und ich glaube, Verschwörungstheorien existieren nicht aus einem Überschuss an Verrücktheit, sondern aus einem Mangel an Verrücktheit.
Ja, vielleicht.
Also ich glaube, du musst verrückt genug sein, den Zufall als Zufall akzeptieren zu können, damit du überhaupt irgendwie sozusagen mit dieser Welt klarkommst, ohne überall Muster zu sehen und ohne überall eine Wirkung eine direkte Wirkung vermuten zu müssen, ja. Also verstehst du, was ich meine? Rationalität sucht bei einer Wirkung, das heißt einem Ereignis, jedes Ereignis eine Wirkung von etwas, ja, sucht immer nach der Ursache. Und wenn es diese Ursache nicht gibt, ja, dann wird ein rationaler Geist alle Ressourcen darauf werfen, eine Ursache herzustellen. Ja.
Also ich habe in meinem Freundeskreis durchaus einige Personen oder hatte zumindest einige Personen, die an Verschwörungstheorien den anhingen. Ich hing selber teilweise Verschwörungstheorien an eine Zeit in meinem Leben.
Ich auch. Also ich glaube, kein Mensch, der jemals gedacht hat oder der jemals, der gedacht hat oder der denkt, hatte nicht eine Phase, wo er mal ganz kurz zumindest den einen oder anderen Verschwörungstheorie mal irgendwie eine Chance gegeben hat.
Genau, ja, okay.
Weil man muss das erstmal verstehen, was da passiert, ne? Auch mit sich selbst und so.
Gehe ich durchaus mit. Und bei zwei von denen ist das definitiv ganz klar drogenindiziert gewesen. Und das hat bei beiden nicht so wahnsinnig schön geendet. Und
wie Kiffen oder was?
Nee, schon härtere Sachen.
Okay.
Und
so Kiffen macht dich ja schon paranoid, das ist schon echt krass.
ja, klar. Also Kiffen definitiv auch mit. Und aber ich habe auch eine Person in meiner Familie, und da würde ich sagen, das ist eine der intelligentesten, eine der deutlich intelligentesten Personen, die ich kenne. Und das ist halt, ich meine, Verschwörungstheorien zu erkennen, ist Muster zu erkennen. Und das ist halt wir erkennen halt, so wie man Faces in Places sieht, erkennt man halt, wenn man mit einem gewissen Auge da drauf geht, erkennt man Zusammenhänge, wo keine sind. Und Zusammenhänge erkennen zu können, wo andere noch keine gesehen haben, ist ein Zeichen von Intelligenz erstmal. Und dass diese Autoimmunsystemreaktion oder wie auch immer man es nennen will, halt auch zu weit gehen kann und dass man plötzlich auch Zusammenhänge erkennt, wo definitiv einfach schlicht und ergreifend keine sind, ist ein fließender Übergang. Und insofern, also so dieses, dass Verschwörungstheoretiker alle dumm sind oder sowas, nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
Die sind weder dumm noch verrückt, wollen wir mal festhalten.
Ja, genau. Und ja, und ich meine, habe ich auch mal irgendwo den Tweet gelesen und der ist auf der einen Seite, ist der ganz witzig, aber auf der anderen Seite steckt, glaube ich, auch ein Körnchen Wahrheit drin. Ja, das war so auf dem Venn-Diagramm zwischen Verschwörungstheoretikern und Projektmanagern, muss die Überschneidung null sein, weil jeder Projektmanager absolut weiß, dass es nicht möglich ist, einen künstlichen Virus zu erzeugen und herzustellen, on budget, on time, und den dann in der ganzen Welt auszutragen, ohne dass der halbe Planet davon weiß. Und
Max, Corona war doch für 1989 geplant. Das ist immer wieder verschoben worden.
Ja. Und eigentlich hätte China 5-mal so viel Geld. Das ist auch der Grund, warum die USA so pleite ist, weil die USA das entwickelt haben. Und ich glaube, dass viele Menschen sich auch, dass man auch einfach ein paar Sachen, also dass man muss ja auch schon ein sehr, sehr großes Vertrauen in die Fähigkeit von anderen Menschen haben, um zu glauben, dass, also ich meine eben diese Bill Gates Nummer, dass der hinter unser aller Rücken das durchzieht und offensichtlich in Fabriken irgendwelche Impfstoffe entwickelt und irgendwelche Sachen entwickelt und mit dem heimlichen Plan und die ganze Welt ihm zujubelt, aber er kann sich halt nicht helfen, regelmäßig in seinen Vorträgen erwähnt er dann ganz offen, was er eigentlich vorhat, und dass er eigentlich nur die ganze Menschheit auslöschen will, aber die sind alle zu blöd und kriegen das halt nicht mit. Also das ist gleichzeitig ein viel zu hohes Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen und gleichzeitig ein komplettes Ignorieren der Fähigkeiten von anderen Menschen. Also das finde ich, also das fand ich in einer so einer Geschichte, die ich jetzt gerade, wo halt auch jemand, der in meinem Bekanntenkreis halt so ein bisschen so, ja, das müsste man doch alles mehr öffnen und so, das ist doch alles Schwachsinn, das ist doch alles Verschwörungstheorie und Corona ist doch nicht schlimmer als die Grippe. Wurde auch jemand so ein Interview irgendwie mit irgendeinem israelischen ehemaligen Militärfuzzi im Ruhestand und der hat sich einfach mal hingesetzt und hat einfach ein bisschen ausgerechnet, wie Corona sich jetzt weiterentwickelt und warte.
Achso, das ist Telepolis-Ding da, ne?
Nee, Telepolis war es nicht, das war was anderes.
Aber bei Telepolis war, glaube ich, der gleiche.
Kann durchaus sein.
Das war irgendein komischer israelischer Ex-Militär.
Genau, weiß, genau.
Der da irgendwie irgendeine These hatte und plötzlich, was ist das, Telepolis ist auch irgendwie eine interessante, es ist, ich meine, die World Telepolis ist so ein bisschen, ich finde es interessant, das ist so ein bisschen so das Neutral Ground zwischen Normalmenschen und Verschwörungstheoretikern.
Okay. Ja.
So, ne? Also das passiert halt beides gleichzeitig. Das sind manchmal ganz gute Artikel, manchmal aber auch echt wirklich so der allergrößte Verschwörungsschrott.
Ja.
Es ist Telepolis, ey. Es ist schon ein ganz eigener, ich meine, das ist ja dort, wo ich auch die WTC
ja, ja, genau.
Theories
ich war
alle gelesen habe.
Ich war früher großer Telepolis-Anhänger.
Ja, mit Matthias Bröckers, der übrigens ja auch bei der Taz groß geworden ist. Und die Taz ist ja auch übrigens tatsächlich so als alternatives linkes Medium schon relativ frühzeitig damit aufgefallen, dass sie gerne Verschwörungstheorien verbreitet haben. Unter anderem auch die Theorie, dass AIDS in einem CIA-Labor entwickelt worden ist. Also es ist, ne?
Es kommt ja auch alles nur wieder. Es ist nur, ja, ja. Nur die nächste Theorie ist ja auch immer wieder das Gleiche. Manchmal sind Protagonisten ausgetauscht, wenn sie gerade irgendwie nicht mehr da sind. Ja, ja. Warte mal, wo warst du gerade stehen geblieben? Du erzähltest davon, dass Telepolis, Breeding Ground, dieses Interview, genau. Und dieser Typ halt, ich weiß nicht, war in dem Telepolis-Interview, stand denn da wenigstens ein Wort drinne zu dem, was seine Theorie ist? Also, weil...
Ja, es war kein Interview, sondern es war so eine zusammenfassende Geschichte, dass er vermutet, dass Corona jetzt sowieso abebben wird.
Genau.
Und
in zwei Wochen ist es
weil.
Weg.
Nee, genau. Und genau. Und er hat halt überhaupt keine, also das fand ich das so abgefahren. Er hat überhaupt keine Begründung dafür. Er sagt einfach, nö, das wird aber so sein, weil ich als so random Dude aus Israel sag das
genau.
Einfach so. Es ist natürlich total berichtenswert, weil das ist
ich war selber überrascht. Also und er sagt auch, ich war selber überrascht. Vielleicht hat das Virus ja, was hat er irgendwie gesagt? Naja, vielleicht wird das Virus ja zwischendurch einfach plötzlich nicht mehr infektiös. Und ja, und das ist irgendein Typ sitzt zu Hause, rechnet mal ein bisschen nach, zählt mal seine Finger, kommt drauf, hör, das sind 12 Finger, sollten das nicht 10 sein? Ha, müssen sich wohl alle getäuscht haben und wir haben alle 12 Finger. Ha, jetzt bin ich ja überrascht. Und Medien berichten darüber. Ja. Ach, sieht so aus, als hätten wir alle 12 Finger.
Wo hast du das gelesen?
Das war in der Weltwoche.
Ne, oh Gott, ja.
Ja, ja.
Okay. Es ist auch nicht viel besser als Telepolis. Es ist halt so geil. Also ich finde, irgend so ein random Dude, der halt überhaupt gar keine Qualifikation für irgendwas hat, stellt eine völlig absurde These auf, die er nicht durch irgendeine, der noch nicht mal irgendeine Begründung dafür findet.
Er hat nichts, also
und reden darüber.
Es scheint auch nichts veröffentlicht zu haben oder sowas, sondern er hat einfach auf, wird schon so sein. kann er auch nicht erklären. Ist einfach so.
Mein Kumpel in Tel Aviv hat mir da was erzählt, das wollte ich mal aufschreiben. Ja. So. Der hat gedacht so, du, das ist eh vorbei. Ja, warum denn? Ja, weil...
Aber das ist eine Theorie, die habe ich von durchaus intelligenten Menschen als Beleg bekommen, dass doch unsere Corona-Sachen total übertrieben sind. Weil Random Dude in Israel sagt, ja, wird schon alles von alleine weggehen.
Das ist unglaublich, oder? Ich hab dann tatsächlich auch den Hinweis habe ich auch schon gekriegt.
What? Aber das ist mal Mangel an Selbstreflexion, wenn man tatsächlich sich da hinsetzt und sagt, ja. Hey, ich habe hier mal was nachgerechnet, keine Ahnung warum, aber es sieht anders aus als der Rest der Welt. Der Rest der Welt muss einfach falsch liegen, weil dass ich falsch liege, das ist ja wirklich mal komplett ausgeschlossen. Und ich glaube, das steckt auch bei vielen Leuten tatsächlich jetzt so drinne. Das ist, also ich habe gestern, habe ich mich mal kurzzeitig mit irgendeinem Typ bei Rossmann angekackt. Weil der halt an der Kasse, also diese Linie nicht nur ignoriert hat, sondern auch da wiederum, der hat ungefähr 10 Zentimeter hinter Kolja gestanden. Also ich war mit Kolja da und Kolja wollte unbedingt im Rossmann, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er es nicht machen brauche, seine Maske aufsetzen und wir stehen da brav mit unserer Maske und dann kommt dieser Typ da rum und nicht nur einmal, sondern geht dann halt nochmal weg und holt nochmal was und stellt sich wieder so direkt hinter ihn und sowas und dann heißt es irgendwann, sag mal, was ist denn jetzt? Können wir nicht bitte ein bisschen mehr Abstand halten? Und der, du musst einer von diesen Blockwarten sein, von denen man so viel hört. Genau, weil Leute, die einem Hinweise geben, dass man doch bitte ein bisschen mehr Abstand halten sollte, weil die nennt man Blockwart und so. Und er ist sofort total, total hochgegangen und beleidigend geworden. Hat gesagt, du hast ja eine Glatze. Ja, danke. Wusste ich nicht. Jetzt hast du mich getroffen. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, für die das jetzt das erste Mal ist, dass so ihre Selbstverständlichkeit so ein bisschen in Frage gestellt wird. oder ihr Selbstverständnis, dass sie glauben, also ich meine, dieser Freiheitsbegriff, den jetzt alle wie bekloppt hochhalten, der ist ja auch absurd. Also als ob irgendjemand, der, hey, wenn du komplett frei wärst, wo wärst du dann? Sich sagen würde, oh, ich würde hier gerne in dieser 160 Quadratmeter Wohnung in Berlin Mitte sitzen und 40 Stunden die Woche für irgendeinen Job arbeiten, den ich manchmal vielleicht nett finde und manchmal scheiße. Das ist also dieser Freiheitsbegriff ist ja sowieso dass die Freiheit eingeschränkt wird, wenn man mal irgendeine Maske tragen muss. Hat natürlich dann ja vielleicht auch eine Menge mit Selbstreflexion zu tun. Und das finde ich ist so ein ja, es gibt viele Leute, die das erste Mal jetzt quasi gezwungen sind dazu oder das erste Mal seit langer Zeit wieder gezwungen dazu sind, sich an anderen zu orientieren und nicht nur einfach vor sich hinzuleben und das erstmal als persönliche Beleidigung wahrnehmen. Und also ich finde auch
ich ja muss mal ganz kurz nehmen,
Probe. Ah, oh, super. Jetzt wollte ich wollte vorhin ein Bier holen, habe es extra nicht gemacht, weil ich dich nicht. Jetzt muss ich mir wieder hier irgendwas aus den Fingern saugen. Ach, Mann. Ja, und das ist. Oh, leg mal. Und jetzt höre ich mich die ganze Zeit noch. Und außerdem hat er seinen. Michi, bist du noch da? Geil. Und er hat direkt sein Telefon daneben gelegt, offensichtlich. Und ich höre mich nochmal im Echo. Ja, shit. Probiere ich das nochmal. Kann ich ihn hier einfach irgendwie. Ah, ich mache mal meinen eigenen Monitor jetzt ein bisschen leiser. Und hoffe mal, dass ich jetzt dadurch das ein bisschen weniger höre. Ja, also ich glaube, dass es halt wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, die sich jetzt das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder an irgendwas anpassen wollen. Und das löst halt irgendwelche Widerstände in ihnen auf, die sie mit dem Bedürfnis nach Freiheit verwechseln. Und war das nicht? Ich glaube, das war auch Castorf, der dieses Interview, dass er sich doch von Merkel nicht vorschreiben lassen will, dass er sich jetzt die Hände. Wie viele Leute da total allergisch drauf reagieren, dass man ihnen sagt, dass sie sich die Hände waschen sollen. Und ich glaube wirklich, das tun diese Menschen nicht, weil sie sich sonst nicht die Hände waschen würden, obwohl einige von ihnen wahrscheinlich schon. Oder die Leute, die sich vorher schon die Hände gewaschen haben, werden es auch weiterhin nicht tun. Aber das ist ja das, was viele jetzt gerade so als massive Einschränkung ihrer Freiheiten wahrnehmen, dass sie hören müssen, wie andere. Hat mich jemand auf Twitter beschimpft, was mir jetzt tatsächlich nicht allzu oft vorkommt, der mir schon lange folgt und der mir vorgejammert hat, dass meine Jammerei langsam mehr nerven würde und anstatt einfach den Unfollow-Button zu drücken, dann einfach bist wieder da. Ah, okay. Da ist dein Mikro denkbar ungünstig gelegt. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit im Echo gehört und außerdem scheint sein Telefon direkt an. Also ich habe so ein Rauschen gehört, als ob die Illuminaten in unsere Leitung reingegangen wären. Das war total merkwürdig. Klang so nach GSM-Rauschen oder ich habe keine Ahnung was. Ja, egal. Geht mal wieder raus, Illuminaten, bitte. Bis zum 15. Wann ist die Umchippung? Was hat's damit eigentlich auf sich, dass am 15. Ich krieg nur das Meme mit, ich habe aber den Ursprung nicht mitbekommen von diesem Attila. Das Interview von dem wollte ich mir mal angucken, von diesem Attila Hildmann. Der hat kurz bevor der waren ja, wann waren die ganzen Demos, die furchtbaren Demos? Gestern oder vorgestern waren die, ne? Und diese Freiheitsmärsche. Und da war der halt vom Brandenburger Tor und der ist dann halt abgeführt worden von der Polizei und vorher hat er noch irgendwie ein Interview gegeben. Und es wurde gesagt, dass er sich auf diesem, also quasi bei diesem Monolog selber zum Regenten von Deutschland ausgerufen hätte. Oder irgendwie sowas. Und mich würde mal interessieren, ob das jetzt im übertragenen Sinne war oder ob er das tatsächlich getan hat. Und auch da muss man sich dann wieder an den Kopf fassen, dass da fast 1000 Leute sind dann auf dieser Wiese und bei ihm stehen oder irgendwie sowas. Ja, Leute drehen alle durch.
Ich fand das so interessant, die Demo heute oder gestern glaube ich war es, auf dem Alexanderplatz, die wurde von eigentlich so einem linksradikalen Ex-Junge Welt-Journalisten angemeldet.
Ja.
Und der war sich anscheinend nicht ganz um der Querfrontigkeit seiner Aktion bewusst. Ja. Jedenfalls hat er dann wohl auf der Demo gemerkt, oh, hier sind ja doch einige Nazis.
Von denen sollte man sich mal distanzieren.
Genau, und hat dann halt irgendwie sozusagen dann lautstark darauf aufmerksam gemacht, dass die Nazis sind und dass das auch gefälligst, dass die gefälligst zu verschwinden haben, Nazis raus und so hat er dann gerufen und so. Woraufhin dann halt praktisch die gesamte Restdemo über ihn hergefallen ist.
Ja.
Also verbal, ne, irgendwie, und hier, was willst du hier, Spalter, bla bla bla. Und er war der Anmelder der Demo, ne? Und wurde dann richtig runtergemacht. Da gibt es letzte Videos, die habe ich auch verlinkt auf Twitter. Das fand ich dann auch wieder so interessant. Also wie naiv die Leute dann teilweise sind, auch so aus der Linken. Ja, egal.
Ja, das ist, also ich, das hat mich zum einen belustigt, zum anderen aber auch beängstigt, wie, ja, das ist doch Freiheit. Wir sind doch, ja, du bist ein Spalter, bloß weil du nicht mit dem Nazis zusammen demonstrierst. Wo sind das denn Nazis?
Diese
Nazis.
Meinungsfreiheit.
Genau, Meinungsfreiheit, das muss doch erlaubt sein und sowas und.
Oh. Mann. Das ist echt schwierig. Ich wollte irgendwas Interessantes noch oder irgendeinen Gedanken wollte ich noch erzählen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber das ging auch um Corona. Naja, egal. Fällt mir vielleicht nochmal ein. Ja, es ist, ich bin da auch zunehmend, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich finde, ich sag mal so, dieser Spott, sich das drüber lustig machen und die sind ja alle total doof und so, das ist irgendwie, das, also erstens, ne, haben wir schon festgestellt, das stimmt ja nicht. Und es führt aber auch zu nichts, ne? Und ich frage mich halt, was die richtige Strategie ist, damit umzugehen. Also was, und jetzt kommen wir in so komische Fahrgewässer mit irgendwie mit rechten Reden, aber irgendwie, ich bin da so ehrlich gesagt sehr ratlos, weil ich das Gefühl habe, auch gerade so in meiner Twitter-Bubble, wo alle relativ fassungslos diesen Ereignissen gegenüberstehen, hat auch niemand eine Antwort darauf, sondern es gibt dann halt eigentlich nur so, wie soll ich sagen, so herablassende Kommentare, sich lustig machen, und das ist irgendwie ja auch alles irgendwie nett, um für sich selbst einen Umgang dazu mitzufinden, um das irgendwie zu verarbeiten, dass es sowas gibt. Ne? Aber es hilft ja der Situation nicht weiter.
Ja. Ich meine, das Problem war mit Trump seit 4 Jahren. Und,
Ja, und aber was, genau, was ich sagen wollte, ich frage mich auch, inwieweit die halt auch einen Punkt haben. Im Sinne von, nicht, dass sie sozusagen inhaltlich recht haben, ne? Aber im Sinne von, dass wir in der Tat in gewisser Hinsicht in einem System stecken, das durch, also da habe ich vorhin drüber nachgedacht, als ich gesagt habe, okay, die demonstrieren gegen ihre eigenen Freiheiten im liberalen Rechtsstaat.
Yeah.
Also wir sind alle berechtigt dazu, unsere Meinung zu sagen.
Mhm.
Wir dürfen unsere Meinung sagen, der Staat darf nicht da reingrätschen. Egal wie bescheuert welche bescheuerten Theorien wir äußern, so, ja, es ist alles okay, ist alles erlaubt. Wir dürfen auch demonstrieren, das ist auch alles erlaubt, ja. Und zwar für die bescheuertsten Zwecke dürfen wir demonstrieren gehen. Und das sind natürlich alles wichtige Errungenschaften dieses Staates.
Wir dürfen sogar auf die Straße gehen, um zu sagen, dass man in diesem Staat nicht auf die Straße gehen dürfe.
Genau. Und was ich aber interessant finde, ist, dass es ja durchaus die strukturelle Tatsache gibt, dass all diese Aktionen, wie seine Meinung sagen, wie demonstrieren und so weiter und so fort, einen relativ überschaubaren, nennen wir es mal so vorsichtig, Impact auf politische Entscheidungen haben.
Hm.
Ja, also das heißt, also mit anderen Worten, es ist so ein bisschen so, als ob es so eine Art, der liberale Rechtsstaat so eine Art von Austobraum geschaffen hat, in dem du deine ganzen bürgerlichen Freiheiten austoben kannst.
Ja.
Aber ohne, dass es wirklich ist, sozusagen, dass das System disrupted, mhm, in dem Sinne, dass es dazu gezwungen wird, seine Richtung zu ändern, ja?
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, jetzt mal abseits von irgendwelchen böswilligen Theorien über die Verschwörungstheorien, ja, Theoretiker, dass das zumindest ein wahrer Kern ihres Empfindens ist, nicht ihrer Argumentation, aber ihres Empfindens.
Ja.
Ja, sie haben das Gefühl, dass dort, dass wir in einem System leben, in dem, so sag ich mal, die Dinge einfach passieren, ohne dass sie einen signifikanten Impact drauf haben.
Mhm.
Ne? Es gibt ja immer diesen, auch gerade bei Verschwörungstheoretikern, sehr, sehr geliebten Spruch, wenn Wahlen etwas bewirken, ja, ja, würden, wären sie verboten.
Mhm. Ne?
Und aber man kann ja durchaus zu dieser Erkenntnis gelangen.
Ja, ja.
Wenn man immer das Gefühl hat, ich habe immer die ganze Zeit gegen das System gevotet, ja, aber es hat halt immer nichts immer gebracht.
Ja.
Genau, es ist immer noch da.
Ja, das ist was, und, kann ich vielleicht mal kurz reingehen an der Stelle, ja, ja, um dir, also als jemand, der in der DDR gelebt hat, die DDR war halt so ein System, was halt keinen Widerspruch erlaubt hat. Aber als der Widerspruch dann das erste Mal laut wurde, ist es halt sehr schnell in sich zusammengebrochen. Wohingegen die westlichen liberalen Demokratien halt, da kannst du Widerspruch äußern, so viel du willst, aber es wird doch keine wirklichen Auswirkungen haben. Jedenfalls nicht kurzfristig. Ich sage nicht, dass es nicht gar keine Auswirkungen haben würde, aber ja, klar, natürlich, dieses Gefühl kann entstehen.
Und ich finde sogar, wenn das jetzt sozusagen schon so diese Grundprinzip der Demokratie vielleicht schon auch inkorporiert, dieses System, also nach wie vor ist Demokratie im Endeffekt ja vor allem die Idee, Machtwechsel unblutig herzustellen. Mhm. Ja? Also früher war es halt so, du hast halt irgendwie eine Herrscherdynastie, und wenn du eine Änderung des Systems haben wolltest, dann musstest du diese Herrscherdynastie halt blutig beseitigen. Ja? Und Demokratie, so als diese Idee zu sagen, okay, wir verändern Herrscher, wir verändern Herrschaftsverhältnisse unblutig. Das heißt mit anderen Worten, es ist sozusagen eingepreist, diese Idee, dass man sozusagen Spielraum lässt für verschiedene Meinungen, für verschiedene Ideen und so weiter und so fort. Aber die Frage ist jetzt tatsächlich, ob nicht dieses System sich mittlerweile so weit immunisiert hat gegenüber Widerspruch und gegenüber auch vielleicht tatsächlich berechtigten Widerspruch. Ne? Denk doch einfach nur dran, zum Beispiel die Snowden-Veröffentlichung.
Ja, ja, klar.
Ja? Das ist ja so ein paradigmatisches Beispiel. Ja? Du hattest plötzlich diese krasse Veröffentlichung von geheimen Dingen, die passiert sind, die in allen betroffenen Ländern praktisch zu nichts geführt haben. Also zu nichts, zu wirklich politisch gar nichts.
Mhm.
Ja. Oder denk an den Dieselskandal, ja, wo plötzlich Machenschaften aufgedeckt worden sind von einem millionenfachen Betrug, der wahrscheinlich...
Wo tatsächlich mal eine Verschwörung existierte.
Wo tatsächlich eine Verschwörung existierte, wo tatsächlich tausend von Menschenleben gefährdet sind oder vielleicht sogar gestorben sind, deswegen... die zu null Konsequenzen geführt haben.
Ja.
Noch ein Beispiel, die Finanzkrise. Ich glaube, die Finanzkrise war übrigens also kulturell unglaublich wirksam, langfristig gesehen, ja? Wo halt, man kann eventuell auch da von einer gewissen Form von Verschwörung reden, wo halt eine ganze Menge Leute wahnsinnig reich geworden sind und nie und das System übers Ohr gehauen haben und nie die Konsequenzen dafür tragen mussten. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben ein System geschaffen, das sich gegenüber Kritik und gegenüber auch, sag ich mal, transparent gemachten Prozessen immunisiert hat. Und indem man finde ich, mit einer gewissen Berechtigung das Gefühl haben kann, dass man demokratisch und mit den vom System vorhergesehenen Mitteln nicht wirklich etwas ändern kann. Dann kann man natürlich auch bestreiten, dass diese Verschwörungstheoretiker wirklich, dass es wirklich um diese Sachen geht, weil ganz ehrlich, ich habe immer das Gefühl,
auch um Snowden.
Warum reden die von Bill Gates, wenn sie von VW reden könnten?
Ja. Ja, klar.
Also wo halt einfach auch oder wo, warum reden sie von den Weisen von Zion, wenn sie über den BND reden könnten? Ja. Also I don't fucking know. Mhm. Aber es ist vielleicht einfach so ein bisschen dieses allgemeine Gefühl, dass there's something off, dass etwas irgendwie ziemlich falsch. Es ist etwas faul im Staate Dänemark,
ja,
was Shakespeare sagte.
Ja, also bei solchen Fragen bin ich tatsächlich, was ich für eines der wesentlichen Probleme an einer Demokratie halte, an jeder Demokratie, ist, dass man glaubt, dass man das System ändern könnte, indem man die Leute innerhalb des Systems auswechselt, aber das System ansonsten nicht anfasst. Und das halte ich für nur sehr begrenzt richtig. Also wenn du eine Parteiendemokratie hast, wie wir es hier halt haben in Deutschland, dann werden Parteien entstehen und Parteien züchten irgendwelche Leute heran, die dann für sie in den Bundestag oder wo auch immer in irgendwelche Parlamente gehen. Und die werden ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und ihnen wird in bestimmten Belangen, die schlicht und ergreifend die Fantasie fehlen oder was auch immer. Also die sind erstmal schon einen gewissen Grad abgeschliffen, bevor sie überhaupt da ankommen. Und darum ist da so eine neue Partei wie halt die Grünen irgendwann mal oder dann irgendwann bis zu einem gewissen Grad die PDS oder jetzt auch die AfD ist dann tatsächlich mal was Neues, weil Leute reinkommen, die außerhalb des Systems groß geworden sind. Und übrigens bis zu einem gewissen Grad auch Merkel, die ja tatsächlich auch so ein Seiteneinsteiger ist. Also die hat es dann doch, also es hat's dann, war nicht von Anfang an Politikerin zumindest. War nicht so, also es gibt ja unfassbar viele Politiker in diesem Land, die einfach von Anfang an Politiker waren, die nie was anderes waren als Politiker. Und wir haben ja auch ein System, was dazu neigt, bestimmte Typen von Menschen in dieses, also werden oben rauskommen. Also du hast einen Haufen Ideen und einen Haufen Charaktere und einen Haufen Leute vorher schon aussortiert. Und sehr, 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 sehr viele davon absolut zu Recht, ganz ohne Frage. Aber man schmeißt auch einen Haufen guter Leute über Bord und die vielleicht wirklich auch was verändern könnten. Und du hoffst und ja, und was dann halt irgendwann mal ankommt, wenn du oben bist, spätestens wenn du oben, wenn du nicht von Anfang an korrumpiert warst, spätestens wenn du da irgendwo angekommen bist, dann bist du wahrscheinlich korrumpiert. Und das ist, und vielleicht nicht korrumpiert, sondern einfach, dann hat das System dich geformt. Muss man ja nicht mal wertend sagen. Und das finde ich schon eine spannende Frage. Ich hab keine gute Antwort darauf. Ich weiß nicht, wie man es machen soll. Ich halte direkte Demokratie für totalen Schwachsinn. Ich will auch nicht so ein System haben in den USA, wie in den USA, wo dann jemand wie Trump hochkommen kann
Ich denke in letzter Zeit vermehrt über diese Idee der Rätedemokratie nach, die ja vor allem innerhalb der sozialistischen und kommunistischen Kreisen sozusagen erdacht worden ist,
ja,
wo du ja Räte hast, wo du die halt einfach mehr oder weniger random mit random Leuten besetzt sind, die sozusagen auch so ein bisschen regional gestaffelt sind, also so, du stell dir so eine Hierarchie vor, ne, ja, irgendwie von, keine Ahnung, regional, Bundesland, keine Ahnung, was weiß ich, und aber die sind sozusagen relativ random bestückt, aber repräsentativ,
ja,
für die Bevölkerung. Und und innerhalb dieser Räte gibt es dann sozusagen so eine Art von Demokratie.
Ja.
Also so eine Art von Repräsentationssystem, aber ohne allgemeine Wahlen. Und das ich fand das eigentlich ganz gut. Es gibt tatsächlich auch schon, sogar in antiken Zeiten gab es sozusagen schon Losverfahren für demokratische Prozesse. Und ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass Wahlen zumindest ergänzt werden sollten durch solche zufälligen Bürgerparlamente. Also Untersuchungen, es gibt schon ein paar, Beispiele davon. Untersuchungen dazu zeigen, dass die ziemlich gut sind, darin, Entscheidungen zu treffen, ja. Weil durch diese Random-Stichproben du zumindest halt nicht einen Self-Selecting Bias hast.
Ja.
Also wenn du jetzt sagen würdest, wir machen jetzt so freiwilligen Parlamente, dann hättest du sofort die ganzen Verschwörungsloonies alle dabei, ne, irgendwie. Aber sobald du halt irgendwie sozusagen so ein Random-Verfahren hast, wo du halt wirklich Leute einfach so aus dem Volk rausholst, dann sind das Leute, die sehr, sehr gewissenhaft sich in Dinge reinarbeiten. Und die ihre Aufgabe auch sehr, sehr ernst nehmen. Und also ich halte das zumindest für eine ganz, also vielleicht nicht als Ersatz, aber als Ergänzung zum Wahlsystem, ne? Also sozusagen
also mich
als so eine zweite Kammer oder sowas.
Mich erinnert das ein bisschen an dieses Jury-System in den USA.
Da halt, was? Jury?
Na, dieses, dass du halt, dass du vor Gericht, dass du eine Jury hast, die sich zusammensetzt aus stinknormalen Menschen. Und
haben wir auch übrigens das Schöffensystem in Deutschland.
Ja, ja, da ist, ja, aber das sind das zufällig gewählte Leute oder sind das da meldet man sich freiwillig für oder sowas, ne?
Das ist so halb zufällig. Ich glaube, da wird man schon zu bestimmt, aber man kann sich, glaube ich, mit guten Gründen irgendwie freistellen lassen oder sowas. Also
Dann ist es wie in den USA, da braucht man ja auch gute Gründe. Mhm. Ich habe zweimal so eine Jury-Einladung bekommen. Obwohl ich gar nicht, was sehr lustig ist, weil ich hätte gar keine bekommen dürfen, weil ich bin kein US-Citizen, aber das wussten sie halt nicht. Und darum ist das dann auch total freundlich formuliert und im Wesentlichen kann man den Zettel auch wegwerfen. Also ich konnte den zumindest problemlos wegwerfen und sie haben keine Handhabe dagegen, weil sie mich hätten eh nicht fragen dürfen. Aber ich halte dieses, also ich habe das, mein Eindruck ist, dass es das amerikanische Rechtssystem nicht besser gemacht hat, dieses Jury-System, weil du hast halt dann wieder dann für die entsprechende Lobby, in dem Fall dann die Anwälte, die werden dann halt auf ein anderes System trainiert. Also sie müssen dann halt eine gute Show machen und die müssen halt müssen halt nicht so juristisch überzeugen, sondern müssen halt eher persönlich überzeugen, müssen halt alles dafür machen, dass dann halt der Angeklagte, je nachdem auf welcher Seite er steht, möglichst schlecht dasteht oder möglichst gut dasteht.
Vor allem eins der wichtigsten Skills in diesen bei den Anwälten ist ja tatsächlich, oder den Anwaltskanzleien ist ja wirklich so dieses Jury-Design, ne? Also das heißt, dann halt irgendwie Gründe zu finden, warum der und der Jury-Mitglied halt befangen
werden könnte.
Und den ausgetauscht werden müsse und so weiter und so fort. Also
genau.
Das heißt, im Vorfeld halt schon so die Jury zu shapen, dass das irgendwie hinhaut.
Genau, also da gibt es einen ganzen Prozess an Leuten, die nichts weiter tun die ganze Zeit, als diese unbeholfenen und unerfahrenen in erster Linie Menschen zurecht zu gamen.
Ja, klar.
Und
aber das wäre in diesem Räte-Ding jetzt nicht notwendigenfalls der Fall, weil die sind natürlich erstens nicht auf einen bestimmten Fall und angesetzt, sondern halt allgemein für alle möglichen Fragen. Das heißt also, es gibt jetzt keinen so Special Purpose, wo jetzt jemand halt alles auf ein Interesse hin zurichten kann. Zweitens, gibt es halt auch nicht diese Struktur mit den Anwälten, ne? Also
naja, aber dass irgendwelche Leute von außen reinkommen würden, du müsstest ja irgendwie die Möglichkeit haben, dem Vorschläge zu machen, hey, mach doch mal das und das, und das halte ich für eine gute Idee. Und dass die dann irgendwie da reinkommen in diese Systeme und das dann entsprechend sich anpassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie unterschiedlich ist das tatsächlich von so einem Parlament, wo ja auch im Wesentlichen oft, oder eben in irgendeinem Stadtrat oder sowas, wo ja auch weitgehend Laien sitzen, die das nicht sonderlich oft machen und die wahrscheinlich auch empfänglich sind für die dümmsten Anfängerfehler. Gesundheit.
Sorry.
Ich hoffe, du hast in den Ärmel genießt, nicht, dass ich jetzt Corona habe. Durch die Leitung.
Sorry, tut mir leid, das ging jetzt einmal durch die Leitung.
Ah,
sehr viel im Phase.
Oh Gott, und wir haben auf halber Strecke haben wir noch UMTS, oder? Oh shit. Oder LTE. Aber immerhin kein 5G, Gott sei Dank. Ansonsten, mit 5G hätte ich jetzt super, super Corona. Wenn das noch über. Oh Mann.
Ja, sorry. Wenn ich einmal anfange, dann
geht das nicht mehr. Ich merke schon. Ja, also ich habe mich mit dem Thema, muss ich auch sagen, außer dass ich das irgendwann mal halt im DDR Geschichtsunterricht mal gehört habe, Rätedemokratie, habe ich mich damit nie wirklich auseinandergesetzt. Insofern kann ich da jetzt nicht allzu viel sagen. Aber ja.
Ja, also ich finde es irgendwie ganz interessant. Also wie gesagt, man muss ja nicht ein ganzes System einfach nur monokausal darauf applizieren.
Ja.
Aber wir haben ja zum Beispiel momentan auch zwei Kammern in Deutschland. Wir haben ja sozusagen den Bundestag und den Bundesrat.
Ja.
Und der Bundesrat ist halt durch diese ganze Länderproports bestimmt. Mhm. Und ich frage mich, ob nicht vielleicht eine sinnvollere zweite Kammer eine Rätekammer wäre, zum Beispiel. Ja? Zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einfach mal eine Random-Versammlung von repräsentativen Bürgern, die jedes Jahr neu bestimmt wird und die, sag ich mal, bei schwierigen Entscheidungen halt nochmal ein Wörtchen mitzureden hat.
Und der Vorteil wäre, dass es keine Berufspolitiker sind, oder?
Genau, also das sind halt keine Berufspolitiker, sondern die sind nicht eingebunden in Strukturen, die haben keine Verpflichtungen, die haben keine Karriereambitionen in der Politik.
Die können so schnell kriegen. Aber egal, haben. Ich.
Genau, also das kann natürlich immer noch passieren, aber wie gesagt, die werden ja sowieso ausgetauscht. In dieser speziellen Funktion jedenfalls können sie keine, sind sie nicht so wahnsinnig profilierungssüchtig. Und ich fänd das halt vielleicht ein interessantes Korrektiv. Mhm. Ja? So.
Ja.
Einfach mal.
Ja, interessant. Also was ich ganz spannend finde, ist, dass ich und du ja auch, wir sind ja eigentlich ganz gut integriert. Wir sind ja Teil des ganzen Systems. Wir kennen Politiker, wir kennen Medienschaffende, wir kennen diese ganzen Leute. Wir waren beide schon mal im Fernsehen, wir waren beide im Radio. Wir wissen, wir haben für große Medien was geschrieben und sind da integriert. Das mache ich jetzt nicht, um damit anzugehen. Und es gibt einfach unfassbar viele Leute. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute in diesem Land, die niemanden, also für die im Fernsehen zu sein, so ein Ding ist, wie es für mich oder dich mit 12 Jahren gewesen wäre. So irgendwie, das ist eine komplett abwegige Vorstellung für die, was niemals passieren wird. Und die halt einfach weiter weg von der Macht sind. Zum einen, weil sie, bei uns glaube ich, ist das sehr viel Glück, aber natürlich auch haben wir auch sehr viel Zeit unseres Lebens da rein einfach gesteckt, in diesen Strukturen zu sein, die sich dann als Teil, die dann später Teil der Politik wurden oder Teil des Establishments.
Meinst du in Berlin leben?
Nein, das ist nicht nur in Berlin leben. Ich meine, man kennt auch in Berlin genug Leute, die halt einfach ihren Job machen und sonst und ansonsten mit niemandem großartig viel zu tun haben und halt in relativ kleinen Bubbles leben.
Das muss man auch mal ein bisschen reflektieren, ne? Also es war ja relativ früh so, dass du und ich relativ viel Leute kannten, die irgendwie was mit dem Bundestag zu tun haben. Also ich glaube, ich kenne, keine Ahnung, zig Leute, vielleicht 20 oder so, die schon mal irgendwie im Bundestag gearbeitet haben, auf der einen oder anderen Stelle oder irgendwie und weitere 50, die in irgendwelchen großen Redaktionen schon mal gearbeitet haben oder sowas.
Ich will jetzt bei mir keine Zahlen sagen, aber wir haben damals mit dieser ganzen Zensursolar-Debatte, ich meine, wir haben unsere politische Gestaltung mitgemacht und haben durchaus auch Erfolge damit gehabt, muss man ja auch sagen. Mhm. Und das mag jetzt nicht alles in unserem Sinne abgelaufen sein, ohne jede Frage, aber
wir haben ein bisschen Einblick ins System.
Wir haben bis zu einem gewissen Grad, also jetzt, ich sag nicht mal, dass das jetzt irgendwie unsere Leistung war, sondern vielleicht, also das war auch sehr, sehr viel Glück, aber wir hatten auch das Glück, da viel zu erreichen, relativ, also im Vergleich zu dem, also auch der Aufwand-Nutzen-Verhältnis, ich glaube, da gibt es einige, die sich in ihrem Leben wesentlich härter abgearbeitet haben, um deutlich weniger zu erreichen. Und
Fridays for Future, hallo?
ja, mal gucken, ob die noch so wenig, vielleicht schaffen die ja noch was. Aber ja, und das sind halt, und diese Systeme sind dann halt auch oft intransparent. Also ich habe so damals als Zensur Sola lief, fühlte und als und auch als das vorbei war, fühlte sich das für mich nach einer totalen Niederlage an. Und mir haben, ich glaube, Sascha Lobo hat mir irgendwann mal erzählt, nee, da hat sich intern, sind da echt einige Leute massiv, haben die aufgehorcht. Und zwar gar nicht.
Was? Du kennst Sascha Lobo?
Genau, wir kennen Sascha Lobo, muss man auch sagen. Das ist Hallo. Jetzt auch für viele Leute so. Also so, wir kennen halt Leute, die andere Leute höchstens aus dem Fernsehen kennen. Und klar, ich kenne auch die allermeisten Leute. Inzwischen kenne ich niemanden aus dem Fernsehen, weil ich kein Fernsehen mehr gucke. Aber inzwischen bin ich da auch weitgehend raus und sowas. Aber das ist dieses, also es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die halt sich vielleicht auch machtloser fühlen, weil sie es tatsächlich auch sind, schlicht und ergreifend. Weil sie halt nicht die Zeit hatten oder das Glück oder das Geld oder das Talent oder was auch immer, sich in diese Strukturen reinzufinden und da drinnen mit zu sein, und dann sind sie es halt nicht.
Beziehungsweise sie imaginieren, glaube ich, die Leute, die so näher an der Macht sind, halt als viel, viel mächtiger. Aber dabei sind wir das ja. Also zum Beispiel jetzt du und ich, die wir halt schon eine Menge Leute kennen und ungefähr wissen, wie das System funktioniert, wissen halt auch einfach, wie machtlos die Leute sind, die schon auch an den entsprechenden institutionellen Schaltern sind. Also ich persönlich kenne ein paar MdBs und Mitglieder des Bundestages und ich weiß einfach, unter wie vielen Prämissen all ihr Handeln steht und all ihre Versuche stehen, irgendwie irgendwas zu verändern. Und wenn du einmal verstanden hast, wie wenig Macht auch sogar die Leute haben, die dafür gewählt worden sind, Macht zu haben, dann übrigt sich natürlich auch eine ganze Menge von diesem ganzen Verschwörungsquatsch. So.
Aber auch die sind nur dafür gewählt worden, sehr, sehr wenig Macht zu haben. Das ist ja Ziel des ganzen Systems, dass jeder nur sehr, sehr wenig Macht hat und eigentlich nicht wirklich was bewegen kann. Das ist ein Designziel gewesen.
It's a feature, ja, it's a feature. Aber gleichzeitig, ja genau, und das ist dann vielleicht auch echt schwierig zu akzeptieren, wenn du halt glaubst, ja.
Total, ich glaube auch, gerade wenn man in solchen Bewegungen drinne steckt, ich meine, es ist ja, man hat ja so mit diesen, wenn man jetzt so anguckt, wie wirken diese ganzen Bewegungen von außen, wie angsteinflößend sind diese Ken Jebsen-Videos mit diesen Millionen von Views und so weiter und so fort. Aber wie empowernd muss sich das von innen anfühlen, wenn man innerhalb dieses ganzen Systems drinne steckt, wenn man Teil des Ganzen ist und mitkriegt, dass man plötzlich einer von vielleicht Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen ist, oder dass sich da auch die Zahlen schön, ja, schnell mal zurecht interpretieren kann. Und dann das Gefühl halt so, wir sind hier, also ich meine, die gehen ja nicht umsonst auf die Straße und brüllen, wir sind das Volk. Zum einen, weil sie zu doof sind, eigene Slogans, oder weil sie keine eigenen Slogans haben. Aber zum anderen, weil sie halt wirklich, glaube ich, ehrlich das Gefühl haben, dass sie die Mehrheit des Volkes repräsentieren. Und was ja auch ein Eindruck ist, der schnell entstehen kann, wenn man Teil des Fischschwarms ist, dann sieht halt die ganze Welt aus wie ein riesiger Fischschwarm.
Und deine Nachbarn auch.
Und das ist ja auch.
Werde auch du Teil des Fischschwarms.
Die Frage stellt sich gar nicht, weil jeder Teil des Fischschwarms ist. Es gibt, this is water, es gibt nichts anderes als den Fischschwarm. Und das macht es halt, glaube ich, auch dann, das lässt, erstens ist man tatsächlich relativ machtlos, weil in einem Land von 80 Millionen ist hoffentlich jeder relativ machtlos, was die gesamte Bewegung des Landes angeht. Aber zum anderen macht es einen vielleicht nochmal das Gefühl, machtloser zu sein. Vielleicht ist das ein Empowerment, was da viele Leute gerade haben, was sie glauben zu haben, und dass sie halt das Gefühl haben, oh, wir sind doch so viele, wir müssen doch hier was bewegen können, und dann irgendwann folgt.
Ja klar, es geht natürlich bei allen diesen Bewegungen auch immer um Selbstwirksamkeit, und ich weiß ja auch noch, wie das war halt, wie damals mit Zensusela und so weiter und so fort. Das war natürlich auch ein extremes Gefühl von Selbstwirksamkeit, das man dann hatte, ne, irgendwie, wow, wir können hier 150 Millionen, 150.000 Leute mobilisieren, irgendeine Petition zu unterschreiben, bla bla bla. Das war natürlich ein geiles Gefühl und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, was wirklich was bringt, ist tatsächlich versuchen, auf so einer empathischen Ebene.
Jetzt fängst du wieder mit deiner Empathie an. Immer zum Ende hin kriegst du hier diese Rede, da fühle ich mich wieder total schlecht, dass ich da nicht drauf gekommen bin und so. Menno.
Das ist Alkohol. nein, also.
Scheiß Prosecco.
nein, aber was ich meine, ist halt tatsächlich zu versuchen, zu verstehen, ich meine, das tun wir jetzt ja schon. Wir versuchen ja auf einer empathischen Ebene zu verstehen, was da in den Leuten vorgeht, ne? Und dieses Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und dieses Bedürfnis nach einem System, in dem man das Gefühl hat, dass das, was man tut, halt schon auch eine Relevanz hat. Nochmal ein Gedanken, den ich hatte zu den Verschwörungstheoretikern, die jetzt gerade so überall aufpoppen, also warum das jetzt gerade so viel werden. Ich glaube ja, dass halt tatsächlich in einer liberalen Demokratie die allermeisten Menschen sich überhaupt nicht für Politik interessieren. Und das ist etwas Gutes.
Ja, ja.
Das ist etwas Gutes, dass die Leute das Gefühl haben, sich nicht dafür interessieren zu müssen.
Genau, das ist ein Luxus.
Ja. Das ist ein Luxus. Sie glauben halt gut, also klar, es gibt natürlich auch total Resignierte, die sagen so, oh, ist ja eh alles egal, bla bla, die machen eh, was sie wollen und so. Aber für die meisten ist halt so, ja, nee, klar, es gibt irgendwie so ein politisches System, da werden so Dinge entschieden. Ja, reicht mir, wenn ich das irgendwie auf meinem Gehaltscheck sehe oder so, ja, irgendwie. Und aber am Ende des Tages ist halt alles, was ich tue, für mein Leben relevanter für mich, als was die Politik tut. Ja? Und dieses Gefühl zu haben, ist erstmal was Gutes. Mhm. Ne? Zu sagen, okay, alles, was ich tue, das ist ja eine Form von Selbstwirksamkeit, zu glauben, dass alles, was ich tue, relevanter ist für das, was mein Outcome angeht, als was die Politik tut. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch oft falsch eigentlich oder ist eine Fehleinschätzung in gewisser Hinsicht und ein bisschen mehr politisches Information, ein bisschen mehr politische Information würde gut tun. So, und jetzt haben wir plötzlich sowas wie Corona, wo plötzlich halt alle ganz direkt von der Politik beeinflusst sind. Mhm. Also wo plötzlich sozusagen das Regiertwerden sich plötzlich wieder wie Regiertwerden anfühlt. Ja? Wo plötzlich deine Bewegungsfreiheit limitiert wird, wo plötzlich deine Freiheit, irgendwelche Dinge zu tun, limitiert wird. Und auf einmal ist es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten so, die sich halt vorher null für Politik interessiert haben, dass sie sich angefangen haben, für Politik zu interessieren. Und dann haben sie halt irgendwie bei der Tagesschau reingeschaut und dann.
Ich kenne tatsächlich Leute, die von sich explizit vorher gesagt haben, ich interessiere mich nicht für Politik und beschäftige mich auch nicht damit. Punkt. Die jetzt genau. Plötzlich.
Und dann gucken die halt Tagesschau und sagen so, ja, das ist ja interessant mit diesem Virus, aber ganz ehrlich, das hört sich jetzt aber auch nicht so wirklich überzeugend an. Keine Ahnung. So ist vielleicht erstmal so eine Einschätzung. Und dann finden sie halt irgendwie durch, keine Ahnung, WhatsApp-Kanäle der Familie oder der Arbeitskollegen oder wie auch immer, das Ken Jebsen-Video und dann wird dann einfach erzählt, ja, das ist dieser Bill Gates. Hast du schon mal gehört, ne? Windows hier auf dem Computer hast du aber schon auch mal gehabt, ne? Irgendwie Microsoft, das ist dieser Typ da. Genau, der macht jetzt halt statt irgendwie Betriebssysteme, macht er jetzt Impfungen und die will er jetzt verkaufen.
Die sind genauso scheiße so, wie Windows 95.
Genau. Ich habe ja auch schon spekuliert, dass die erste Impfung aus der Gates Foundation wird Service Pack 3 heißen.
Das erfolgreichste Produkt, was sie jemals hatten.
Genau. Das ist dann einfach, also wenn du dann halt auch wirklich keinen anderen Kontext hast und auch nicht wirklich verstanden hast, wie die Politik funktioniert oder sowas, dann ist sowas auch wahnsinnig überzeugend einfach, ja.
Na, ich glaube, was auch bei vielen mit reinspielt, ist halt so ein Also das halt, also was ich da durchhöre bei einigen, ist auch, dass es so eine Frustration ist, also zum Beispiel eben über Kinderbetreuung, was ich ja durchaus nachvollziehen kann. So, ja, wieso ist denn das und wieso darf denn das nicht mehr und das ist wieder erlaubt, wieso geht das denn? Das so eine allgemeine Frustration mit der Situation, das scheint mir doch schlecht zu koordiniert zu sein. Wieso wissen die denn nicht, was da abläuft? Das sind doch Experten. Das ist ein Satz, den ich gehört habe.
Genau. Und die Virologen ändern ständig
ihre Meinung. Die ändern ständig ihre Meinung. Und das ist dann so ein Konglomerat aus allgemeiner Unzufriedenheit. Auf der einen Seite tatsächlich sicherlich sehr konkrete, greifbare Sachen, die absolut berechtigt sind. Aber diese Leute teilen dann eben auch dieses Bill Gates will eigentlich nur die Welt verchippen Videos. Das ist ein fließender Übergang. Und das einzig, der, die ein, einzige Gemeinsamkeit, die da drinne steckt, ist halt der Frust über diese ganze Corona-Situation. Und vielleicht ist das auch nur ein Verarbeitungsprozess, der einfach bei Leuten so aussieht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, welche Phase das ist. Hier diese 5 Stages of Grief oder wie auch immer. Die Conspiracy Theory Phase.
Das ist dann wahrscheinlich die Denial Phase.
Ich weiß nicht mal, was dran ist an diesen 5 Stages of Grief, ob das nur einfach nur Bullshit ist, der mit der Realität nichts zu tun hat.
Es gab auch wohl irgendwie auch mittlerweile eine ganze Menge Studien, die sagen, dass das irgendwie zumindest ist nicht so einfach ist. Zumindest es gibt, ich glaube die
so einfach ist es nie.
Wissenschaftlich,
das kann man immer sagen.
Der wissenschaftliche Konsens ist, glaube ich, es gibt diese Stages, yeah, aber die laufen nicht immer linear, okay, in der Reihenfolge ab, okay, sondern Leute fallen halt von einem Zustand in den anderen und manchmal kommen die auch wieder und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass du halt wirklich sozusagen immer linear diese Zustände durchläufst.
Ja. Das ist ja auch viele von diesen Leuten, das ist ja auch bei diesen Demogängern, das ist ja, die sind sich ja auch nicht einig, ob Corona eigentlich total harmlos ist und das jetzt nur genutzt wird oder ob Corona halt eine Superwaffe ist und aber in den Labors entwickelt. Also das ist das und das existiert ja so Verschwörungstheorien. Das ist ja so, ja, ich habe da probiert mit Argumenten. Ja, du kommst ja nicht mit Argumenten. Die koexistieren ganz friedlich auf Ebenen, die sich komplett widersprechen. Das war bei diesem 9-11-Zeug war das auch so. Das waren gleichzeitig waren das es gibt da diese Leaf Change, diese Dokumentation, wo in derselben Dokumentation behauptet wird, dass nie Flugzeuge ins World Trade Center eingeschlagen werden, sondern Raketen, dass es eine Sprengung war und dass die Leute vorher aus den Flugzeugen rausgeholt worden sind. Und diese drei Theorien existieren in einem Video. Und du möchtest den Bildschirm anschreien und sagen, du widersprichst dir selber. Du widersprichst deiner Theorie von vor 3 Minuten, aber das interessiert keinen.
Deswegen sage ich ja, Max, ich glaube, wir kommen damit, sag ich mal, rationalen Argumenten nicht
überhaupt nicht
hinterher, sondern ich glaube, wir müssen diese, also das geht ja auch gerade nicht, aber wir müssten sie eigentlich alle in den Arm nehmen.
Ja, vielleicht. Aber dann haben wir alle Corona.
Ja.
Weil die keinen Mundschutz mehr.
Genau.
Ach ja. Free Hugs for Corona Deniers. Ja, wir sollten mal hier beenden, ne?
Genau. War doch wieder ein gutes Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht.
Mal so senden.
Sehr schön, genau. Wieder, weißt du, so auch hin und wieder mal jetzt auch in Zeiten von Corona, wo man ja. Ja, ich finde dieses Format, was wir hier haben, ich finde, das ist, das habe ich neulich schon zu Diana gesagt, das hat mich in den USA auch sehr gegroundet. Das ist so dieses, ich hab dich im Ohr. Und das ist nochmal was anderes als irgendwie so FaceTime, weil FaceTime ist irgendwie weit weg. Aber diese Tatsache, also ich habe dieses, dass ich meine eigene Stimme über den Kopfhörer höre und deine Stimme über denselben Kopfhörer höre, schafft so einen Raum für mich, der das Gespräch ungeheuer präsent macht.
Ja, stimmt, das ist so eine ganz spezielle Intimität immer.
Genau.
Ja, irgendwie finde ich auch.
Und ich glaube, die kommt durchaus auch bis zu einem gewissen Grad bei den Hörern an, aber ich frage mich, ob man statt besserer Videoübertragungstechnologie nicht in besseres Audio investieren sollte. Ob Tim Pritlove nicht vielleicht doch die ganze Zeit recht. Also auch bei so Videokonferenzen und Telefonaten und sowas, nicht? Statt Videotelefonaten in schlechter Qualität vielleicht einfach auch Audiotelefonate in HD-Qualität, was ja heutzutage absolut kein Problem mehr ist. Und ob das nicht vielleicht, zumindest für solche Formate, wie wir es gerade machen, durchaus besser ist für bestimmte Situationen.
Ja, also für länger reden ist es ganz geil. Ne?
Das stimmt.
Also meine normalen Telefongespräche sind eigentlich immer relativ kurz und relativ, sag ich mal, sachbezogen.
Ja.
Ich bin nicht so ein Langzeit-Telefonierer, ganz ehrlich.
Ich telefoniere gar nicht mehr.
Ja, genau. Dafür machen wir Podcasts. Das ist der ja. Satz.
Aber das mache ich in letzter Zeit auch. Machst du öfters mal irgendwelche FaceTime-Treffen mit Freunden oder hin und wieder mal?
Ja, genau. Also ich mache immer irgendwie, jeden Samstag habe ich immer so eine kleine Runde hier so mit Niki und Nikolas und so ein paar Leute, hier Sibaso und so. Ja.
So Grüße! So
fünf Leute sind wir dann immer, Annalena ist noch dabei, Steffi und jedenfalls ist es immer so eine ganz nette Runde, irgendwie am Samstag irgendwie dann immer irgendwie was zu trinken da und was zu essen und dann quatschen wir so ein bisschen und das ist irgendwie hat sich so eingeschleift mittlerweile, so als so ein Ritual.
Also wir haben so mit so ein paar Freunden, wir haben mit befreundeten Paaren, haben wir hin und wieder mal was irgendwie so per FaceTime so auf dem iPad gemacht. Ich habe mich neulich hier mit meinem Kumpel Thorsten quasi virtuell getroffen und es ist natürlich, es ist auf eine gewisse Art, es ist schlechter, als sich in Realität zu treffen, aber es hat auch seine angenehmen Seiten. Also schon allein, dass wenn man fertig ist, muss man sich nicht mehr in die S-Bahn setzen, sondern ist zu Hause. Und so, das ist, bin mal gespannt, was davon überlebt, die Corona-Zeiten.
Das stimmt, ja.
Na gut.
Alles klar.
Okay.
Max, dann mach's gut.
Dann hoffe ich mal, ich werde jetzt mal Stopp drücken und hoffe mal, dass wir uns danach noch hören. Falls ich weg bin und falls der Stream weg ist, dann bis zum nächsten Mal, dann wisst ihr Bescheid. Liegt daran, dass ich die Software nicht im Griff habe. Ich probier's mal.
Du bist noch da. Ich höre dich jedenfalls noch.